Sebastian, wir wollen ja definitiv jetzt mal eine Triggerwarnung wegen Intoxikation aussprechen an dieser Stelle, ne?
Absolut. Es wäre zu beachten, dass was auch immer, welche Bewusstseinssubstanzen, erweiternden Substanzen es auch sind, sie erweitern das Bewusstsein.
Richtig. Und wenn das euch in irgendeiner Weise Probleme bereitet, weil es irgendwelche Traumata hervorruft, dann guckt bitte nicht diese Star Trek-Folge und hört bitte diese Episoden von uns jetzt nicht. That said, will ich dich fragen, Sebastian, erinnerst du dich an deinen letzten Hangover? Ja, wahrscheinlich nicht, weil die Erinnerung ist dann getrübt. Aber wann war denn dein letzter richtiger Filmriss?
Tatsächlich habe ich die genetischen Vorteile eines Menschen, der nicht so unter Hangover leidet. Also ich bin auch selten verkatert so richtig. Also also ich bin dann im Eimer und müde und so, aber ich habe dann meistens nicht, also diese Dinge, die man so kennt, dass man über dem Klo hängt oder Kopfschmerzen hat oder sowas, das geht meistens an mir vorbei. Das mal gesagt, gibt es aber eine Situation, ich weiß nicht, ob ich über die jemals mit dir geredet habe oder geschweige denn mit dem Rest der Welt, eine
Aber jetzt sind
Situation,
wir ja unter
jetzt
uns,
sind
das
wir
ist
ja
gut.
unter uns, eine Situation, wo ich tatsächlich einen Filmriss habe und bis heute nicht weiß, was passiert ist und wie das passieren konnte. Willst du die Geschichte hören? Wir müssen uns kurz zurücklehnen.
Ich lehne mich zurück.
Ja.
Hast gehört? Mein Stuhl? Ne, ich bin zurückgelehnt.
Es war zu einer Zeit, in der auch ich mal jung gewesen bin. Das ist
Ja,
lange, lange,
ja.
lange her.
Aber war da nicht Prohibition? Entschuldigung, mal weiter.
Und es war tatsächlich irgendwann in meiner Uni-Zeit und da habe ich bei 1 Live ein Gewinnspiel mitgemacht und habe damals noch nicht da gearbeitet und
Was? Alkohol gewonnen.
ja,
Sehr viel
tatsächlich,
Alkohol.
aber tatsächlich
Du
Alkohol
musstest ihn
gewonnen.
nur sofort trinken. Das war die Vorgabe.
Ja. Sonst ist er geschmolzen.
Ja.
Nein, ich habe mitgemacht bei einer besonderen Aktion. Ich weiß nicht mehr genau warum, aber es gab irgendein Jubiläum, entweder ein Jubiläum von NRW oder ein Jubiläum von den Fantastischen Vier oder ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall gab es zu einem
Die
besonderen.
erste Million der Fantastischen Vier. Damals mit der Luca-App. Naja,
1982.
aber. Ja.
Ja, es gab, ich glaube, für irgendeinen Anlass, das 1 Live, ich weiß nicht mehr wie viel, 500 oder 300 oder 2, nee, ich glaube, es waren 150 Hörerinnen und Hörer, weil es musste in ein Flugzeug passen, in ein Flugzeug gesetzt hat und nach Berlin gekarrt hat, wo dann die Fantastischen Vier in der Landesvertretung NRW ein Konzert gegeben haben.
Oh, geil. Da kann man ja übernachten übrigens in der Landesvertretung NRW. Mir ist
Wirklich?
das schon mal angeboten worden, weil ich ja für das Land NRW arbeite und mich tatsächlich mal in Berlin aufhalten musste, aber ich hatte schon eine Unterbringung, sonst hätte ich tatsächlich in der Landesvertretung NRW übernachtet. Ich
Ich
werde das irgendwann machen.
hätte da besser übernachten sollen, das kann ich dir mal sagen, ja. Und ich bin da mit einem Freund hingeflogen, also ich hatte ein plus eins und genau, wir sind da hin und hatten dann, also wir hatten den Tag über, wir sind, glaube ich, morgens oder vormittags da hingeflogen, hatten den Tag über irgendwie ein bisschen in Berlin und haben dann auch irgendwie schon so nachmittags das ein oder andere kleine alkoholische Getränk getrunken und haben uns eingestimmt, aber wir waren jetzt irgendwie nicht hackenstramm und sind dahin, sondern es war gute Laune und irgendwie nett und dann war man in dieser Landesvertretung, exklusives Konzert, das war irgendwie auch ganz nice und das war noch zu einer Zeit, wo die Fantas auch irgendwie noch okay waren, so und in diesem kleinen intimen Rahmen irgendwie ein schönes Konzert und ich weiß noch irgendwie, ich sehe mich noch in dieser Tanzfläche, auf dieser Tanzfläche oder in diesem Konzertsaal und ich weiß noch, dass mein Freund damals irgendwie nochmal Bier holen gegangen ist und dann haben wir da noch ein bisschen gestanden und
Dann kam Thomas D. und danach wird's ganz dunkel.
und dann ist vorbei. Dann
Ah.
ist wirklich vorbei. Dann, ich habe noch so schemenhafte, kurze Erinnerungsflashes. So wie ich meine Tasche suche in der Landesvertretung, dann gibt es irgendwie so Momente, wo wir irgendwie in der U-Bahn sind und nicht genau wissen, wo wir hin müssen, was totaler Bullshit ist, weil ich mich auch damals in Berlin schon irgendwie ganz okay auskannte. Dann sind wir irgendwie in einem Taxi gelandet und also es ist eine ganz coole Geschichte.
Aber ohne Tiger und Gesichtstattoos.
Ohne Tiger und ohne Gesichtstattoos, aber knapp eine Anzeige entgangen. Wir sind dann irgendwie in einem Taxi gelandet und ich hatte kein Geld mehr. Mein Portemonnaie war leer und es auch nicht so richtig erklärbar. Und dann habe ich den Taxifahrer davon überzeugt, dass er mich zu einem Bankautomaten fährt. Und dann habe ich da Geld abgeholt und habe den Taxifahrer nicht mehr gefunden.
Ups.
Genau. So, was auch immer. Ich habe ihn nicht mehr gefunden. Da war meine Tasche noch drin. Ich bin dann irgendwie, habe ich dann meinen Freund wieder getroffen, wie auch immer. Und wir haben es dann irgendwie noch geschafft. Also die Mission war halt irgendwie zum Flughafen zurückzukommen, um diesen Flieger, der mitten in der Nacht zurückging, zu nehmen, weil wir halt sonst nicht mehr zurückgekommen wären. So.
Aber die hatten dich an Bord gelassen, oder?
Die haben uns an Bord gelassen.
Krass.
Und wir sind auch zurückgekommen, obwohl ich keinen Ausweis mehr hatte, weil mein Portemonnaie samt Tasche in diesem Taxi war. Und dann sind wir zurückgeflogen und dann...
Man sieht man auch, es war vor 2001 auf jeden Fall.
Nee, das war nicht vor 2001. Das muss irgendwann irgendwas zwischen 2000 und 2007 gewesen sein. Weil genau das war, also ich glaube, würde ich jetzt schätzen. Vielleicht war ja, also das ist meine Hoffnung, vielleicht war ja jemand von euch dabei, Gott, diese Geschichte dauert schon viel zu lange, vielleicht war ja jemand von euch dabei und hat zwei orientierungslose Jungs gesehen auf dieser Veranstaltung oder hat gesehen, wie ein böser Mensch irgendwie Leuten irgendwas ins Getränk gemischt hat, weil das ist meine
Smudo.
Das ist meine Working Theory. Ich kann mir nur vorstellen, weil wir haben wirklich nicht übermäßig viel getrunken, so. Also wir haben ein bisschen was getrunken, aber nicht so, dass das irgendwie damit erklärbar wäre. Also ich glaube tatsächlich, irgendwer hat uns irgendwas, dieser Klassiker, wirklich in den Drink geschüttet und vielleicht hat er dann auch unsere Kohle genommen, weil also wir hatten beide kein Geld mehr. Also auch das konnten wir uns nicht erklären. Und wir wissen bis heute nicht genau, was da passiert ist. Und das Ende der Geschichte war dann halt irgendwie, dass die Polizei mich angerufen hat und gesagt hat, hier hat jemand Anzeige erstattet wegen Fahrgastbetrugs, Fahrgast, wie auch immer. Und dann habe ich dem Polizisten diese Geschichte erzählt und habe ihn dazu überredet, obwohl das nicht durfte, dass er mir die Nummer von diesem Taxifahrer gibt, damit ich mich bei diesem Taxifahrer entschuldigen konnte, damit der diese Anzeige zurücknimmt und vor allen Dingen, damit ich in meine Tasche wiederkomme, weil da war auch noch eine Hausarbeit von mir drin, gedruckt.
Eieiei.
So, die einzige letzte Version, die ich noch hatte, die ich quasi die ich korrigieren wollte, alles ganz fürchterlich. So, und dann hat wahnsinnig unangenehmes Gespräch, habe ich mit diesem Taxifahrer, der richtig pisst war, zu Recht richtig pisst war, habe ich mich mit dem irgendwie 20 Minuten unterhalten, danach waren wir Freunde und dann war irgendwie alles okay und er hat die Anzeige zurückgenommen, ich habe eine Tasche wiederbekommen, er hat noch eine Freundin in der Polizeiwache da in Berlin geholt und mir zugeschickt und so weiter. Eine wirklich krude Geschichte und ich kann mir bis heute nicht erklären, was da passiert ist. Also falls ihr dabei gewesen sein solltet, damals, irgendwann, Fantastische Vier, Landesvertretung NRW und ihr könnt mir erklären, was da los war, bitte, please.
Ja, ich meine, das ist jetzt ein bisschen eine düstere Note, die da in diese eigentlich ganz witzige Geschichte reinkommt.
Ja, das stimmt.
Aber Leute, liebe Leute, passt auf eure Drinks auf, bitte. Vor allen Dingen muss ja sagen, sind Frauen anfällig dafür, dass irgendjemand bei ihnen was in den Drink tut. Also passt bitte auf eure Drinks auf, wenn ihr auf irgendwelchen öffentlichen Partys seid oder sowas.
Also Frauen sind nicht anfällig, aber Frauen werden gerne zu Opfern aus erkoren von Männern.
Ach so, ne? Ja.
So klang jetzt so ein bisschen so, als hätte
die Formulierung
eine Beteiligung daran.
Nein, sollte die Formulierung auf jeden Fall hinzeigen.
So. Ja.
Düstere Note. Dennoch, es ist vielleicht auch nicht. Also ich glaube, jeder Filmriss verkürzt das Leben deutlich. So.
es sterben ja auch durchaus Hirnzellen ab bei solchen Geschichten.
Ja.
Ne?
Ja. Genau. Also passt auf euch auf und drink responsibly.
Ja.
So. Ja. Punkt. Ich erzähle jetzt auf definitiv keine Filmriss-Stories mehr. So. Ich finde, stattdessen gucken wir uns mal eine Filmriss-Story von Star Trek an.
Und die geht vielleicht ein bisschen besser aus. Wobei, die einen sagen so, die anderen sagen so.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Yeah. Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel feierlich zur dritten Folge der vierten Staffel Strange New Worlds. Es ist eine Star Trek Serie und es ist eine Star Trek Serie, von der wir voraussichtlich noch eine weitere Staffel sehen werden, wenn sie auch verkürzt ist. Deswegen feiern wir das, was wir gerade sehen können, besonders. Es ist eine Folge, die auf den Namen Human Best Friend auf Englisch hört. Ihr kennt auch den deutschen Titel und ihr kennt auch den einen Mann, der auf dem Panel ist, nämlich auf dem Panel heute.
Human Best Friend of Sebastian.
And Sebastian.
And Sebastian. So, ich bin Andreas Dohm.
Und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid. Und es tut mir leid, wenn ich jetzt die Stimmung so ein bisschen versaut habe, das wollte ich gar nicht. Also
nein, also wir sind jetzt auch nach dem Intro.
Genau, also es ist jetzt irgendwie, also ne, es ist alles gut. Ich kann mit einem Lächeln über diese Geschichte reden und ich finde es tatsächlich nur noch, ich finde es nach wie vor wundersam. So,
das Intro hat eine kathartische Wirkung auf alle Menschen.
Absolut.
Das ist nachgewiesen, wissenschaftlich nachgewiesen, ja. Vom Institut für Metaphysik. Und ich möchte an dieser Stelle schon mal sagen, es ist ein bisschen wahnsinnig, was wir hier gerade machen. Ne? Also ihr kriegt das nicht so richtig mit. Aber wir sagen euch die ganze Zeit, wir produzieren wirklich fast täglich. Ich möchte sagen, wir produzieren täglich eine Folge. Episode. Denn während ihr diese Episode hört, bin ich wahrscheinlich schon wieder aus meinem Urlaub zurück. Sebastian ist aber gerade aufgebrochen und wir schaffen es die ganze Zeit, euch hier mit Folgen zu versorgen, weil wir so viel vorgearbeitet haben, was gerade sehr auf Kosten unserer Gesundheit geht. Vor allen Dingen unserer geistigen Gesundheit. Und das werdet ihr heute in dieser Folge besonders merken.
Ja, das schon mal als Ankündigung. Ja, es ist halt, ne, also als Paramount angekündigt hat, dass sie diese Folge im Sommer releasen wollen, hatten wir halt beide schon unsere Sommerurlaube gebucht. Geplant, könnte man sagen. Es klingt so, als hätten wir irgendwie eine Kreuzfahrt gebucht. Wir haben sie geplant und uns wurde dann halt bewusst, dass es tatsächlich so ist, dass wir auch noch antizyklisch verreisen. Ne? Also, dass Andi genau die Zeit in Urlaub ist, die ich nicht in Urlaub bin und umgekehrt in dieser Sommerferienzeit. Also, es ist alles ein bisschen dumm hier laufen, aber es gibt ja Mittel und Wege und dieser ist einer, den man nehmen kann.
Richtig. Final hat uns Paramount auf jeden Fall dann mehrere Screener zugestellt. Vielen Dank da nochmal. Ja. Das hat allerdings so ein bisschen länger gedauert, sodass wir jetzt irgendwie final das alles in einer Woche aufnehmen. Und deswegen, hey, wir sind ein bisschen durch, aber das sind doch meistens die besten Folgen.
Das sind doch meistens die besten Folgen. So, ich habe jetzt übrigens nochmal geguckt, bevor wir jetzt hier inhaltlich reingehen, habe nochmal gestoppt. Ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, ganz am Anfang, weil ich ja bei der letzten Folge gesagt habe, hey, Moment mal, da stand doch eigentlich eine andere Reihenfolge. Also da stand einmal irgendwie sowas wie 404, glaube ich, und dann Air Order 2. Bei der Folge steht jetzt 402 und Air Order 3, was mich zu dem Schluss kommen lässt, dass die Folge, die wir letzte Woche besprochen haben, ja, unsere kleine Horror-Splatter-Spooky-Folge, eigentlich ursprünglich mal als Folge 4 vorgesehen worden ist und diese Folge, die wir heute sehen, ursprünglich mal als Folge 2 vorgesehen worden ist, was vielleicht sogar Sinn macht, wenn man sich das Previously On der beiden Folgen anschaut und da, wo sie irgendwie ansetzen, also dass das möglicherweise mal so gedacht gewesen ist und dann haben sie sich vielleicht irgendwann anders entschieden.
Ja, es ist auch grundsätzlich spannend, dass sie in der dritten Folge erklären, dass Scotty ein Sicherheitssystem etabliert hat mit so Warnmeldungen. Das sehen wir übrigens in der vierten Folge schon.
Ja, so, genau.
Also in der vierten Folge, die dann die zweite Folge war. Ja. Das ist alles ein bisschen verwirrend. So, das ist die 33. Folge Strange New Worlds und die 993. Folge Star Trek insgesamt. Ihr könnt das ganz locker mitzählen, weil es ist immer eine Nummer mehr.
Immer eine mehr.
403, 33. Folge, 993. Folge.
Das ist so, wie ihr damals gerecht angefangen habt zu rechnen im Tausenderbereich.
Ja,
genau. Wenn ihr euch erinnert. So. Ja.
Wenn Sebastian jetzt noch ein bisschen fixer wäre, ne, dann hätte er jetzt wahrscheinlich auch Kraftzahl einspielen lassen. Aber mein Gott, da sind wir jetzt drüber hinweg.
Sowas von drüber hinweg. Absolut.
Stattdessen möchte ich dich was fragen, Sebastian. Die Autorin ist Catherine Lynn. Sebastian, wer ist Catherine Lynn?
Ach Mann, ey. Catherine Lynn hat irgendwas mit Lower Decks zu tun, habe ich das Gefühl.
Es ist so ein großartiger Running Gag, wirklich. Also das ist so ein Callback, den wir wirklich dreimal im Jahr haben, mit genau derselben Frage: Sebastian, wer ist Catherine Lynn? Ich habe sogar Running Gag hier stehen in meinen Aufzeichnungen. Catherine Lynn hat in der letzten Staffel, in der zweiten Staffel Charades und Those Old Scientists geschrieben und in der dritten Staffel Space Adventure Hour. Sie kommt aus dem Produktionsteam von Lower Decks. Da wurde sie als Kanon-Beraterin engagiert. In der zweiten Staffel ist sie dann von Mike McMahon in den Writers Room übernommen worden, hat die Folge Welsh Dusch geschrieben. Und da gibt's einen spannenden Fun-Fact. Fällt dir etwas an ihrem Namen auf, Sebastian?
Lynn?
Ja. Genau. Catherine Lynn ist lebenslanger Star Trek-Fan, Lieblingsfolge ist Bride of Chaotica und als lebenslanger Star Trek-Fan ist sie auch auf Cons gegangen, meist als klingonisch-vulkanische Hybridin, später auch als reine Vulkanierin und sie hat sich dann einen Namen ausgesucht, den sie aus ihrem eigenen Namen gebildet hatte, nämlich Kellyn. Und Mike McMahon hat die Idee übernommen und der neuen Vulkanierin in Vesh-Dush den Namen T'Lyn gegeben. Und deswegen haben wir seit der zweiten Staffel T'Lyn im Hauptcast und die ist nach Catherine Lynn benannt. Und das habe ich dir genauso, wie ich es jetzt gerade gemacht habe,
schon 100 Mal erzählt.
5 oder 6 Mal erzählt.
Aber es verliert nie seinen Reiz.
Ja, das ist schön. Ja. Die Regie hat hier Jana Gorskaya geführt. Das ist eine sehr interessante Person. Das ist ihre erste Star Trek-Episode. Aber das ist wirklich spannend. Die ist eine sowjetischstämmige Regisseurin,
ja,
die ihr ganzes Leben, und ich weiß nicht, ob das gut tut, die ihr ganzes Leben mit Taika Waititi zusammengearbeitet hat.
Oh, das ist spannend. Und du sagst ja, sowjetischstämmig, das heißt, die kommt wirklich aus der Sowjetunion damals.
Ist in der Sowjetunion geboren,
ja,
genau.
Ja, und ist dann irgendwann in den so-called Westen, ja.
Richtig, genau. Also ich kann ja nicht genau sagen, aus welchem Sowjetland sie kam. Ne?
Ja.
Ich habe nur sowjetischstämmig gefunden. Ist aber auch ja egal. Sie ist ja mittlerweile in den USA.
Ja.
Und sie war dann Stammregisseurin bei der Taika Waititi-Serie What We Do in the Shadows.
Ja.
Ne? Ich glaube, die heißt auf Deutsch diesen ganz fürchterlichen Namen Zwei Zimmer Küche Diele Sarg oder so.
Ja, ja, ja.
Die war Cutterin bei Thor Tag der Entscheidung bei Marvel, ne? Ja. Also auch richtig große Produktion. Die erste Zusammenarbeit mit Waititi war Eagle vs. Shark von 2007 und die hat aber auch bei Hunt for the Wilder People oder Jojo Rabbit oder sowas war sie im Editing. Also die hat wirklich alles mit Taika Waititi gemacht, hat noch ein paar andere Sachen gemacht, aber vor allen Dingen mit Taika Waititi immer irgendwie zusammengearbeitet.
Auch Mandalorian?
Nee, hat sie nicht gemacht, nee.
Weil da bin ich ja vor allen Dingen intensiv mit Taika Waititi zusammengestoßen. Crazy.
Aber hat er nur die zweite Staffel gemacht?
Nee, ich glaube, der war von Anfang an mit dabei und ist dann irgendwann, weiß ich, ich bin relativ sicher, dass er von Anfang an mit dabei war, weil ich habe so eine Doku gesehen, wie das alles angefangen hat, und da war er mit dabei und ist dann irgendwann, glaube ich, ausgestiegen, weil, also das ganze Team ist ja relativ eng zusammengeblieben und die haben ja tatsächlich dann auch den Mandalorian Kinofilm gemacht, also auch in einer relativ ähnlichen Konstellation, wenn ich es richtig gesehen habe, aber ich glaube, da war er nicht mehr mit dabei. Und wahrscheinlich dann auch schon nicht mehr in den folgenden Staffeln.
Jana Gorskaya auf jeden Fall auch nicht, aber jetzt ist sie hier Regisseurin bei Star Trek und herzlich willkommen in der Star Trek Family.
Hi.
Jana Gorskaya. So. Und damit können wir in die Folge reingehen.
Ja, bitte. Das wird Spaß, Mensch.
Wir beginnen mit einem Previously On und du hast gerade schon davon gesprochen, ne? Es ist das Previously On, wo das ganze Schiff so unter Stress steht. Das ist jetzt nach 6 Monaten ständiger Mission auch klar. Wir sehen aber auch einen kurzen Rückblick auf den Mindmeld zwischen Spock und Kirk, mit dem sie sich geschworen haben, Freunde zu bleiben.
Ja.
Der Rest ist Geschichte, aber ein Stück von dieser Geschichte wird ja jetzt gleich auch noch erzählt. Und wir sehen den Beef zwischen Erica und Scotty.
Mhm. Ja.
So.
Ja. Also eigentlich und Dinge, die wir schon auch in dem vorletzten Previously On gesehen haben.
Ja, ist jetzt aber natürlich irgendwie Herrschaftswissen, was wir hier haben, ne? Mit dieser Reihenfolge dieser Folgen oder sowas.
Es ist vielleicht auch ganz anders. Also vielleicht habe ich mir da auch irgendwie irgendwas zusammengereimt, was gar nicht so stimmt.
Ja. Wir beginnen auf jeden Fall diesmal mit 2 Personal Logs, die dann parallel ineinander geschnitten werden. Nämlich eins von Erica Ortegas, die erklärt, dass die Enterprise auf dem Weg ins rodaxianische System ist.
Was ist eigentlich, wenn wir gar nicht die richtige Reihenfolge besprechen und die hinterher andersrum irgendwie geehrt werden?
Dann explodiert irgendwas
in deinem Kopf.
Ich glaube, dann müssen wir es anders ausstrahlen und die Leute werden es vielleicht merken, dass wir es anders ausstrahlen. Wir können nur damit arbeiten, was Paramount uns gibt. So.
Ja, egal, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Du warst bei Stress und
nee, ich war beim rodaxianischen System, in das die Enterprise ist, weil Pike da einen Friedensvertrag in einem Bürgerkrieg aushandeln soll. Und der Weg führt dann durch so eine Raumregion, die vor allen Dingen was ist für Erica Ortegas.
Ja.
So. Scotty erklärt parallel, dass genau diese Raumregion der Technik alles abverlangt. Die Schiffe müssen rund um die Uhr gewartet werden. Das Problem ist, die Beta- und Gamma-Schicht, die haben bereits Landurlaub gehabt. Nur die Alpha-Schicht, die durfte durcharbeiten. Was ehrlich gesagt sehr unfair ist.
Das stimmt, ja. Aber die sind halt auch nicht so wichtig wie die Alpha-Schicht. Ich meine, wenn du in der Alpha-Schicht bist, dann bist du halt in der Alpha-Schicht.
Ohne Alpha-Schicht gäbe es keine Hauptfiguren. Wir würden nichts gucken.
Nee, so.
Ja, genau.
Bis auf Lower Decks.
Genau. Das ist ja die Beta-Shift. oder?
So wie wenn ich die Gamma.
Delta Shift.
Delta. Delta, Delta Gamma. A, B, C,
Delta
D.
Ist doch bei TNG, ne?
Nee, ja, bei TNG und bei, na, wie heißt der fiese Möb, der die einführt hier, Captain
Admiral
Jellicoe.
Jellicoe.
Genau, und die Delta Shift ist aber Lower Decks, sind das doch diese eingebildeten Pinsel, oder? Und dann sind sie die.
Der Typ mit dem Handtuch.
Ja, könnte sein. Ihr wisst besser!
Das ist schon wieder zu lang her.
Ja.
Zwischen Erica und Scotty läuft es mittlerweile richtig schlecht. Scotty hält Ericas Flugziel für unnötig aggressiv und hat sogar ein Warnlicht installiert, das aufleuchtet, wenn sie einen Sicherheitsparameter überschreitet.
Mehr als eins.
Das wir schon in der letzten Folge gesehen haben.
Sehr viele Warnlichter.
Ja. Erica empfindet das vollkommen zu Recht als elektronisches Beifahren und klebt es sogar mit Panzertape ab, was ich ganz witzig finde.
Auf jeden Fall. Ich finde auch, man sollte immer, auch in einem Raumschiff, immer so eine Rolle Panzertape irgendwie unter dem Tisch liegen haben.
Auf jeden Fall. Panzertape und WD-40.
Ja, damit kannst du alles reparieren.
Genau, richtig so. Beide beschreiben jeweils andere Personen mit sehr ähnlichen Begriffen, nämlich arrogant, kontrollierend, unhöflich und immer darauf aus, das Kommando zu übernehmen. Die Pointe ist natürlich, dass beide irgendwie auch ein bisschen über sich selbst reden an dieser Stelle.
Ja.
Ja.
Das wird hier vielleicht schon so ein bisschen klar, aber es wird halt immer klarer im Laufe dieser Folge, was ich irgendwie einen ganz schönen Move finde.
Was würdest du denn sagen, wenn irgendwie jemand aus deinem Team bei dir irgendwie eine Lampe installiert und immer wenn du irgendwas Dummes sagst, dann leuchtet diese Lampe auf. Das war dumm.
Sie würde ununterbrochen leuchten.
Ja, einerseits das, ja.
Ja, das wäre halt übergriffig, ne? Aber das Problem ist halt irgendwie, also es ist eine besondere Konstellation am Ende, ne? Das heißt, er ist ja für etwas verantwortlich, was sie aus seiner Perspektive in Beanspruchung setzt, in unnötige Beanspruchung setzt. Und das ist halt eine Konstellation, die es in meinem Jobumfeld irgendwie nicht so richtig gibt, ne? Also weiß ich nicht, wenn du jetzt irgendwie dafür zuständig bist, dass ein Auto immer schön gewartet wird und vorsichtig eingefahren und so und keine Ahnung und dann kommt halt jemand, der gibt nur Bleifuß, dann würdest du halt auch irgendwie denken, der Typ ist scheiße oder die Frau macht meine Arbeit zunichte. So, ich glaube, das ist schon ein Gefühl, bei dem ich relaten kann, ohne dass ich das jetzt in meinem Arbeitsumfeld unterbringen kann.
Also wenn jemand an meinem Arbeitsplatz ein Licht installiert, das angeht, sobald ich seiner Meinung nach irgendwas falsch mache, dann würde ich das schon aus pädagogischen Gründen aus dem Fenster werfen. Stell dir mal vor, irgendwie Alarm, der Unterrichtseinstieg ist nicht so motivierend. So, keine Ahnung, das fände ich wirklich ganz, ganz schwierig.
Das wäre irgendwie ganz geil, wenn du halt jedes Mal irgendwie, ja. Also ja. Ich fänd das eigentlich ganz nice. Soll man das einführen, sobald, weiß ich nicht, du mich anfängst zu langweilen oder so?
Oh Gott, nein, das geht viel zu häufig los dann irgendwie. So, weg von deinem Höllenbord da. Wir gehen in die Bar. In der Bar stellt... Jetzt hör auf!
Was denn?
In der Bar stellt Pike bei Una fest, dass die gesamte Alpha-Schicht kurz vor einem kollektiven Nervenzusammenbruch steht. La'an sucht Streit. Spock versucht da irgendwie drumherum zu kommen. So. Benga soll sich ebenfalls dringend entspannen und bei Chapel läuft irgendwas richtig falsch, das niemand genau benennen möchte. Mir auch ehrlich gesagt unklar, was da läuft. Sie zerschlägt auf jeden Fall ein Glas beim Absetzen. Weiß nicht, was da die Phase ist.
Völlig unklar. Ne? Völlig unklar. Jetzt sind wir ja hier irgendwie ich will jetzt diese Theorie jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie, aber wir wissen natürlich nicht, was dann, obwohl, nee, es ist ja als zweite Folge theoretisch angedacht worden. Weil, also bisher haben wir in den ersten beiden Folgen, das hast du in unserer letzten Folge ja schon erwähnt, Chapel eigentlich als sehr ausgeruht und
empathisch vor allen Dingen.
Empathisch und auch konstruktiv, verbal konstruktiv erlebt, so, ne? Deswegen passt das Bild jetzt gerade irgendwie gar nicht so richtig.
Aber vielleicht ist sie einfach wirklich unter Spannung und kann aber das ganz gut irgendwie kompensieren.
Under pressure.
Ja. Pike ist auch under pressure wegen dieser anstehenden Friedensverhandlungen, weil die Rodaxianer sehr, sehr großen Wert auf sehr genaue diplomatische Formulierungen legen. Eigentlich will er deswegen die verbleibende Reisezeit nutzen, um seine Eröffnungsrede vorzubereiten.
Ja.
Schnitt und wir sehen den Viewscreen des Besprechungsraums. Da sehen wir ein Werbevideo für Cessna Grand. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das eigentlich passiert ist, dass die da in diesem Besprechungsraum sitzen und sich dieses Werbevideo angucken.
Ja.
Irgendwie war der Cut für mich irritierend.
Ich fand den ganz witzig. Also ich war, ich glaube, deswegen wollten sie ihn ja auch an der Stelle machen. Es ist einfach Zeit vergangen zwischendurch. Man hat noch mal kurz miteinander geredet und dann ist irgendwem aufgefallen, guck mal hier, da ist auf dem Weg, ist dieser komische Planet, der macht da so Dinge möglich. Wir wollten doch hier und wir haben noch Zeit, lass uns doch zumindest den Trailer mal angucken. Na gut, dann gucken wir ihn mal an. Das ist passiert
in der Zwischenzeit. In diesem Trailer ist der Ressortsprecher Dendro und er verspricht dann vollständig individuelle Entspannungsreise. Das Video, das dann läuft, finde ich natürlich sehr witzig, weil es auch noch im TAS-Stil ist.
Ja.
Sogar mit TAS-Figuren.
Ja. Ne? Also ist ja ganz witzig und ist ja schön, dass wir dann auch als Komplizisten unsere Pflicht hier noch vor diesem ganzen Bums dann zu Ende gebracht haben und auch über die Very Short Tracks gesprochen haben, was mein bisher ja einziger Zugang zu diesem Malstil ist.
Richtig, aber ich habe meine auch, obwohl ich ja gestern hier schon gesehen habe.
Ja.
Das finde ich auf jeden Fall die schönste Würdigung jemals des TAS-Stils.
Definitiv. Ja, es ist richtig nice. Ja, auf jeden Fall. Ja.
Also ich habe den Edusianer Arex erkannt, Hauptbrückencrew-Mitglied, der damals wie so viele von James Doohan gesprochen wurde.
Ja.
Und seltsamerweise sehe ich auch Spock mit Laute in diesem Video.
Ja, stimmt. Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob Spock sich selber erkannt hat an dieser Stelle, aber gut.
Aber er sieht halt aus wie der andere Spock, ist so die Frage.
Ja. Naja.
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 Ich hab kurz gedacht, ob das, und das habe ich nochmal gedacht an einer weiteren Stelle, als sie nachher im Shuttle sitzen, ich habe kurz gedacht, ob das tatsächlich darauf hinausläuft, dass wir jetzt gleich eine gezeichnete Folge sehen werden. Also quasi so ein kleiner Reprise auf das, was mit Lower Decks umgekehrt passiert ist. Das hätte ja auch
im TAS-Stil.
Ja, genau, dass wir so eine komplette Folge im TAS-Stil gucken. Hätte ich auch witzig gefunden.
Ja, hätte man machen können,
ja,
auf jeden Fall.
Ja. Ja.
Die Atmosphäre des Planeten wirkt berauschend und erzeugt bei jeder Person genau den Zustand, den sie eigentlich angeblich benötigt, um loszulassen.
Ja.
Also. Und Technik ist im Ressort verboten. Kein Tricorder, kein Kommunikator. Nur das eigene beste Leben und wahrscheinlich 48 Seiten Haftungsausschluss kleingedruckt ist. Das läuft auch kurz durch das Video durch. Aber mein Gott.
Und es wird auch schnell gesprochen. Das ist, habe mich so ein bisschen erinnert an die, schmeißt du mich an Asor Apotheker. Das wird auch immer schneller. Ich habe lange keine Werbung mehr geguckt.
Das gibt's auch nicht bei den Spruch, schon seit ungefähr vier.
Nee, es gibt den noch. Es gibt, der ist noch länger geworden. Es gibt diesen Spruch noch. Ich habe den letztens irgendwann.
Er heißt aber jetzt, bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, mit Ihrer Ärztin oder suchen Sie Beratung in Ihrer Apotheke oder so.
Ja, genau. Es ist länger geworden und wird noch schneller gesprochen.
Ja, ja, es ist halt jetzt gegendert worden.
Ja.
Und deswegen ist es ein bisschen mehr Text.
Genau.
Ich habe eine Frage zum Technikverbot.
Ja.
Was denkst du, reines Bauchgefühl, führt es wirklich zur Entspannung, das Technikverbot?
Fragst du mich als jemand aus der Jetztzeit, der sein Handy neben sich liegen hat und in einen Computer hineinspricht?
Richtig.
Oder fragst du mich, ob ich glaube, dass das in einer Zeit, wo Technik noch viel allgegenwärtiger ist, hilft?
Noch allgegenwärtiger,
ja.
Okay. Nein, glaubst du einfach, dass eine technikfreie Zeit zur Entspannung führt?
Ja, definitiv.
Also, ich habe dieses Bauchgefühl auch.
Ja.
Ich habe mich auf dieses Bauchgefühl auch und ich habe mich da mal eingelesen. Es gibt tatsächlich ein paar Studien dazu, weil es natürlich auch ein Bereich ist, den man relativ gut untersuchen kann. Ne?
Ja.
Da sind zwei Studien, sind mir da besonders aufgefallen. Eins ist eine randomisierte Studie von 2025. Da wurde bei 467 Personen zwei Wochen lang der mobile Internetzugang auf dem Smartphone blockiert.
Ja.
Anschließend verbesserten sich subjektives Wohlbefinden, psychische Gesundheit und die objektiv gemessene Aufmerksamkeit.
Ja, das geht schnell. Also es geht auch schnell, dass diese Effekte, die Social Media, vor allen Dingen Social Media und Algorithmen auf das Gehirn haben, dass die wieder das ist die gute Nachricht, sie können sich zurückentwickeln.
Ja, aber so. Ja. Die Forschenden führten das teilweise darauf zurück, dass die TeilnehmerInnen mehr Zeit mit persönlichen Kontakten, mit Bewegung, mit Natur und Schlaf verbrachten.
Ja.
Und eine dänische Studie mit 164 Erwachsenen kam zu einem ähnlichen Ergebnis. Wer seine private Bildschirmzeit zwei Wochen lang auf weniger als 3 Stunden pro Woche reduzierte, berichtete dann von besserer Stimmung und höherem Wohlbefinden. Die gemessenen Stresshormone veränderten sich allerdings gar nicht. Also Technikfreiheit kann entlasten, erzeugt aber jetzt nicht automatisch irgendwie Tiefenentspannung. Und offensichtlich, und das sagen beide Studien in ihren Papern,
ja.
Offensichtlich ist entscheidend, womit die frei gewordene Zeit gefüllt wird.
Das ergibt natürlich Sinn, ne? Also, dass das nicht automatisch zu Entspannung führt, ist irgendwie auch sinnerklärend, erklärt sich mir, ja. So, ne? Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, weil dich ja Social Media auch so ein Stück weit davon befreit oder Handy oder was auch immer, ne? Also es ist ja häufig Social Media, also irgendwelche, vor allen Dingen Reels, also Short Videos, die du dir anguckst, du vor allen Dingen, die dich ja dann auch davor befreien, dich mit der Situation auseinanderzusetzen, die du zum Beispiel abends hast, wenn du dein Abendessen gegessen hast und dann entscheiden müsstest, was mache ich denn jetzt mit meiner Zeit, ja?
Ja.
Und dann kannst du dich natürlich eine Stunde vors Handy setzen und dann ist die Zeit weg und du hast irgendwie das Gefühl, du bist irgendwie ein bisschen unterhalten worden, währenddessen hinterher fühlst du dich irgendwie scheiße und denkst, ach fuck, jetzt ist die Stunde weg. Aber dann ist es zu spät, um noch irgendwas Ordentliches zu machen, dann trinkst du noch einen Tee und gehst irgendwann ins Bett. Oder scrollst halt noch ein bisschen weiter. Und ich glaube, das ist halt am Ende das Geheimnis. Wenn du das wegpackst aus deinem Leben, dann hast du einen ersten wichtigen Schritt gemacht, aber dann musst du den zweiten Schritt halt auch gehen und dich mit dir auseinandersetzen und dich fragen, was macht dich eigentlich glücklich? So, was ist jetzt mein Weg? Gucke ich eine Serie? Gehe ich raus und gehe mal einmal im Blog? Treffe ich Freunde? Fange ich an zu häkeln oder so? Ne? Also das ist dann schon irgendwie wichtig. Aber ich glaube, wenn du dann diesen Punkt noch erreichst und sagst, hey, pass auf, ich habe irgendwas gefunden, was mich wirklich erfüllt und das hat nicht mit Computern zu tun und ich will es überhaupt nicht verteufeln, weil ich rede die ganze Zeit mit Computern, mein ganzes Leben lang, so von morgens bis abends, dann, glaube ich, kannst du aber wirklich auch zu einer Entspannung kommen, die deeper ist als alles, was du mit Social Media erreichen kannst.
Ich bin total gespannt. Ich werde es jetzt im Urlaub jetzt mal versucht haben, ne, dass ich auch mal tageweise wirklich komplett auf das Handy verzichte.
Ja.
Und ein anderes Gerät habe ich gar nicht dabei. Und ich bin dann mal gespannt, was das mit mir gemacht hat. Wir werden es vielleicht in einer der nächsten Folgen besprechen, weil wir die dann nach dem Urlaub besprechen.
Absolut, genau. Ja, und ich glaube, das macht schon was. Also ich glaube, wir sind auch beide Kandidaten, die einfach sehr gerne und viel an diesem Gerät rumhängen. Ich rede mir dann auch gerne ein, das hat ja auch viel mit Arbeit zu tun und es hat auch viel mit Arbeit zu tun, so, ja. Aber es hat eben auch nicht mit Arbeit zu tun und allein dieser Reflex, so dieses, ich gucke da irgendwie spätestens alle 2-3 Minuten drauf, weil, so, ne?
Es hatte bei mir in den letzten Monaten auch sehr, sehr viel mit discoverypanel.de zu tun. Ne?
So, ja.
Guckt euch das doch nochmal genauer an, was ich da so alles gemacht habe.
Ja, da,
Gesundheit dafür geopfert habe.
Da lohnt sich das, ja. Da lohnt sich das, dass du dich da dann den Algorithmen hast, ja, den KI-Algorithmen hast verschrieben, deine Seele verkauft hast, möchte ich sagen, ja. Aber dann ist ja umso besser, wenn du das jetzt hier mit dem Digital Detox mal versuchst. Vielleicht mache ich das auch.
So. Wir werden in ein paar Wochen mal drüber sprechen, wie es denn da so war.
Aber spannend finde ich das, um das jetzt hier nicht allzu lange in die Länge zu ziehen, aber den Satz noch eben, spannend finde ich das schon in einer Gesellschaft wie jetzt die wir da sehen, ne, wo Computer ja einfach allgegenwärtig sind und man die ganze Zeit mit ihnen redet und sie halt alles Mögliche machen und überwachen und kontrollieren, dass du dann halt irgendwie in einen Raum gehst, der ja tatsächlich auch nicht ganz ohne Computer auskommt. Also wir haben ja Panels gesehen, ne?
Ja.
Aber das, ne, dass du in dieser Welt dann quasi das auch als Erholung empfindest, weil ich bin mir nicht sicher, ob die so ein Riesenproblem haben mit Computern, wie wir es gerade haben. Ne? Also ich glaube, das ist noch mehr mal normaler. Und mit wir meine ich auch vor allen Dingen diejenigen, die da neu zugekommen sind in das Game. Ne? Also die Leute, die ein Handy irgendwann im Laufe ihres Lebens entdeckt haben.
Ja, vielleicht haben die algorithmischen Medien irgendwann verboten.
Ja, das sollten sie vielleicht auch einfach übernächstes Jahr schon oder nächstes Jahr machen.
Ja, so. Wir gehen aber mal zurück in die Folge. Ne? Wir hatten über diese Atmosphäre gehört, dass die eben diese Psychowirkung hat auf alle Menschen. So, das soll ungefähr eine Stunde nach Verlassen des Planeten verschwinden. Das ist schon mal irgendwie ganz gut.
Ja, und das sagt auch Chappell. Und wenn Chappell sowas sagt, dann glaube ich ihr auch.
Ja, genau. Cessna liegt auf dem Weg. Friedensgespräche sind die ersten 2 Wochen. Also sagt Pike jetzt, ja, cool, Landurlaub für die Eiferschicht. Erstmal, das Ressort behauptet, jeder Person genau das zu geben, was sie braucht. Das ist natürlich niemals ein bedrohlicher Satz in Star Trek gewesen. Kein künstliches Paradies in Star Trek hat jemals versucht, seine Gäste gegen ihren Willen zu therapieren.
Nein.
Ist niemals vorgekommen.
Nee. Das heißt, wir fliegen da alle mit einem guten Gefühl hin.
Ja, genau. Und Spock ist der Einzige, der mal wieder Bedenken hat. Ne?
Ja.
Ist jetzt safe? Ja, ja. Auf jeden Fall ist das safe, Spock. Ja. Und mal wieder nimmt niemand Spock ernst.
Ja.
Das ist irgendwie auch die Geschichte seines Lebens, leider.
Ja. Liegt auch seinem Image, aber das macht's nicht besser.
Nee. Und diese Mikroschrift im Haftungsausschluss, da hätte man auch vielleicht auch nochmal genauer hinklippen können. Das wird später natürlich auch noch wichtig.
Ja.
Ist offensichtlich eine universelle Konstante, dass du irgendwo in solchen Verträgen immer einen Haftungsausschluss hast, der ganz, ganz komische Sachen, dubiose Sachen beinhaltet.
Definitiv, ja.
Erica landet das Shuttle dann auf jeden Fall auf Cessna Grand. Scotty warnt sie davor, zu heiß reinzukommen. Aber Erica
Scheiß drauf ein weiteres Mal. So.
Genau. Irgendwie Backseat, ist das Backseat-Driving, was du hier gerade machst? Ne? Sie sagt dann irgendwie, ja, wir sind auf einem automatischen Shuttle-Förderband. Das Ding parkt sich praktisch von selbst. Dann geht aber irgendwas im Shuttle kaputt. Und er unterstellt dann Erica halb im Scherz, sie habe den Schaden absichtlich verursacht, damit er arbeiten müsse. Ist allerdings im Endeffekt nicht ganz so schlimm. Und trotzdem freuen sich beide schon darauf, im Restaurant möglichst weit voneinander entfernt zu sein.
Ja, also die Chemie ist auf jeden Fall nach wie vor ziemlich schlecht. Übrigens im Gegensatz zu Scottys Hemd. Alter, ich will dieses Hemd haben. Das ist eines der schönsten.
Es ist garantiert von Martin Quinn selber, also schreib ihm einfach an.
Ich finde, es hat ja auch so ein bisschen so ein Weltraumthema, ne? Also ich bin überhaupt kein Hawaii-Hemd-Typ so irgendwie, ne? So mit bunten Farben und so. Aber das würde ich auf jeden Fall anziehen, Freunde. Also ich find's wirklich wunderschön. Das ist eines der schönsten bunten Hemden, die ich je gesehen habe. Und ich habe nicht viele gesehen in diesem meinem Leben. Also nicht viele schöne, bunte Hemden habe ich sehr viele gesehen. Mehr als mir lieb ist.
Ich werde ihm morgen mal schreiben und mal gucken, was er dann dazu sagt.
Ja, mein Geburtstag.
Martin Quinn ist ein guter.
Auf jeden Fall. Mein Geburtstag ist ja auch schon wieder bald, ne?
Ja, genau. Übrigens an Valentinstag, liebe Leute. 14. Februar, da hat Sebastian Geburtstag. Merkt euch das alle. Schenkt ihm Blumen. So.
Nein, das Hemd, Mann.
Und das Hemd. Chapel erklärt auf jeden Fall, dass diese atmosphärische Wirkung beginnt, sobald sie die Tür öffnet. Und dann zählen alle runter. Und nach wenigen Sekunden ist die Crew vollständig aus dem Leben geschossen. Wir haben dann noch so einen schönen LSD-Effekt irgendwie.
Ja, auch da habe ich dann nochmal kurz gedacht, vielleicht kommt jetzt der Moment, wo es den Zeichentrick rüberschiftet. Aber ich meine, am Ende des Trailers, da sind sie ja auch aus dem Zeichentrick wieder zurückgekommen. Deswegen. Aber ich habe trotzdem nochmal ganz kurz gedacht, vielleicht passiert es denn jetzt so.
So, genau. Und dann Schnitt. Erica wacht irgendwann später mit massiven Kopfschmerzen und vollständigem Filmriss auf. Sie liegt hangovermäßig in ihrem Quartier und vor ihr ein Mugato. Bei dem ich mich frage, das Kostüm haben sie ja aus dem Starfleet Academy Fundus, oder?
Ja, definitiv. Stimmt.
Allgemein das Quartier. Wir sehen einen Tribble, der durch den Raum kriecht da.
Sehen wir da eigentlich das erste Mal einen Tribble so richtig kriechen? Also ich finde, in so einer geschmeidigen Bewegung haben wir Tribble selten gesehen, oder?
In Trouble with Edward, in dem Shorttrack, glaube ich, haben wir das auch so gesehen.
Okay, ja, das kann sein.
Ja. Wir sehen irgendwelche seltsamen Fässer, dann so eine Alien-Spielfigur, die da auf der Couch liegt, Balance, ein Essenstablett irgendwie,
ja.
Dann einen Rucksack mit Guckloch, wo man so Katzen rumtragen kann. Ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte auch schon wieder eine Anspielung auf irgendwas sein.
Spot.
Aber ich hab sie nicht geschnallt.
Spot?
Ja, auf dem Spot, genau. Dann sehen wir eine Stickstoffflasche. Wahrscheinlich für Nitrogen-Cocktails oder Bier vom Fass. Also Stickstoff macht ja Getränke irgendwie cremiger.
Ja.
Ne, so. Kann aber auch für Nebel- oder Gefriereffekte genutzt werden. Keine Ahnung, was sie damit gemacht haben. So. Eine Melone mit mehreren Messern drin und einen Pizzakarton ebenfalls mit einem großen Messer drin. Und später sehen wir dann noch den Tisch. Auf dem Tisch liegt ein Alpha 177-Hund aus Toss the Enemy Within.
Okay.
Also das ist so ein Hund mit Horn.
Ja.
Also in Toss war es literally ein Hund, dem sie ein Horn angeklebt hat.
Ja, klar.
Ja. Wir sehen auch irgendwie so eine große Trinkflasche, die man irgendwie aus Las Vegas-Filmen kennt, ne? Und so eine Cocktailglaspyramide. Mhm. Hast du schon mal so eine Cocktailglaspyramide gesehen? Ja, klar. Du warst ja bei 1 Live, warst immer bei der Krone, ne? Da gab es ja wahrscheinlich Cocktailglaspyramide.
Nee, ja, bestimmt, vielleicht. Ich glaube tatsächlich, bei der Krone gab es so Sektpyramiden mal. Oder also ich habe da so eine ganz vage Erinnerung, dass das vielleicht stattgefunden haben könnte. Vielleicht ist es aber auch nur eine Wunschvorstellung gewesen, aber ich erinnere mich, dass irgendwas mal ins Live-Salon gefeiert worden ist, noch im alten 1Live-Haus im Mediapark. Und ich weiß nicht mehr, was es war, aber da gab es auch so eine Pyramide. Also da haben sie es versucht und da habe ich zugeguckt und war fasziniert, dass es wirklich funktioniert, wenn man oben eingießt, dass dann alles voll wird.
Krass. Ja, habe ich noch nie gesehen. Aber ich treibe mich da offensichtlich auch auf anderen Lokalitäten rum irgendwie.
Ja, es war bestimmt irgendwie sowas wie Weihnachtsfeiern. Weihnachtsfeiern waren immer wild bei 1Live. Übrigens von den Mitarbeitenden selbst finanziert, bevor jetzt hier jemand sagt, GZ und so.
Ja, der hat ja irgendwie eine Kasse aufgemacht, ne?
Ja, ja, ja. Das haben wir uns auch was kosten lassen, Freunde.
Wir bezahlen unsere Weihnachtsfeiern, unsere Neujahrsempfänge und sowas bezahlen wir auch alles selbst. Ne?
Ja.
So. Öffentlicher Dienst ist bei sowas immer so ein bisschen komisch. Ja. So, nach einem kurzen Verwechslungsprügeln wird klar, im Mugato-Kostüm steckt Scotty. Natürlich.
Klar.
Erica selbst hat übrigens so ein Andorianer in Stirnband mit abgebrochenen Fühlern dran an. Das zieht sie aber relativ schnell aus.
Ja.
Scotty ist weiterhin vollkommen dicht, kann man ja anders sagen, ja. Und muss von ihr irgendwie davon abgehalten werden, irgendwelche Bedienelemente anzufassen, beziehungsweise in die hochstehenden Scherben des Tisches zu fallen.
Richtig, das war knapp.
Das war eine schwierige Situation. Also Erica rettet ihm hier ehrlicherweise das Leben.
Ja, würde ich auch sagen. Also das war, ja, ich glaube, das ist auch der Punkt gewesen, wo sie dann auch, ich glaube, sie sagt ja sogar auch, ne, also wo sie merkt, dass sie ihn jetzt nicht unbedingt alleine lassen kann.
Genau. Also sie merkt später nochmal, also dass das Messer mit beiden Händen versucht, aus dem Schrank zu ziehen.
Ohne, irgendwie. Ja, ohne, dass da ein Griff dran wäre irgendwo, ja.
Genau. Also sie greift einfach an die Schneide. Erica selbst ist aber erstmal irritiert. Warum ist sie nicht besoffen?
Ja.
Warum ist sie nicht entspannt? Warum hat sie stattdessen einen Kater, Erinnerungslücken und offenbar einen verletzten Arm in Gips? Das ist alles irgendwie seltsam. So.
Und ein Filmriss halt, ja.
Ja, der Typ, den sie fragen kann, ist Dendru. Ne? Dieser komische, keine Ahnung, Concierge des Hotels oder sowas.
Ja.
Ne? Der kommt in das Quartier und erklärt, dass starke negative Emotionen die Wirkung der Atmosphäre verändern oder sogar blockieren können. Also wer so verbissen an Wut festhält wie Erica, der bekommt halt keinen Wellnessurlaub, sondern weiß nicht, emotionale Verstopfung.
Ja, kann man natürlich sagen, ist das nicht eigentlich dafür da? Also genau dafür solche Fälle, aber ja, nee, guck ins kleine Gedruckte. Ja. Ne?
Ich finde ja auch, Wut wird hier zu negativ geframed, oder? Ich finde, Wut kann auch was Funktionales sein. Negative Gefühle sind nicht automatisch dysfunktional, finde ich.
Ich weiß nicht, ob Wut tatsächlich funktional ist. Also, ne, immer, also es gibt funktionale Wege, um mit Wut umzugehen, aber ich bin mir tatsächlich nicht so ganz sicher, ob Wut irgendwas Konstruktives in sich trägt.
Wenn du wütend bist, dann geh mal spülen. Du bist viel schneller beim Spülen.
Aber ist das dann auch sauber, was du dann hinterher? Oder ja, das noch ist ganz?
Ist alles sauber. Wenn ich wütend aufräume, dann bin ich viel schneller beim Aufräumen.
Also es setzt Energie frei, sagst du?
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das für ein Effekt ist. Auf jeden Fall bin ich schneller und dann ist plötzlich alles sauber und ich bin gar nicht mehr so wütend danach.
Interessant. Ja, ich bin nicht so oft wütend, also so richtig, also weiß ich.
Ja, ich bin ja auch nicht so oft wütend, aber das ist schon mal vorgekommen. So, Dendro sagt, nee, aber das hat doch alles in der Broschüre gestanden, also in der Mikroschrift,
ja.
Auf die normale Kleinschrift übrigens hingewiesen hatte.
Genau, ja, auch sehr schön.
Ist juristisch absolut wasserdicht.
Ja. So.
Dendro übergibt Erica außerdem eine zeitkritische Nachricht für Pike. Ja, da Cessna technikfrei ist, handelt es sich also um einen echten Zettel, also um einen Briefumschlag.
Ja.
So. Erica soll die Nachricht abliefern, danach werde Dendro ihr helfen, sich endlich zu entspannen. So. Scotty soll eigentlich zurückbleiben, aber Erica nimmt ihn halt im Endeffekt mit, als sie sieht, was er so alles für Quatsch macht.
Ja. So. Und es ist alles in allem eine schöne Dynamik zwischen den beiden. Das hatte sich ja irgendwie schon angedeutet, aber sie ist jetzt auch trotz dem, weiß ich nicht, berauschten Scotty, ist sie immer noch sehr witzig. Und ich finde auch, das ist ja hervorragend gespielt an dieser Stelle. Und es ist eine schon auch gewagte Entscheidung, das ausgerechnet Scotty sein zu lassen, weil es macht die Aussprache bzw. das, was man versteht, noch ein bisschen komplizierter, wenn man ihm im Original zuhört.
Ja, also Ich finde es ganz spannend. Also er ist besoffen und Schotte und die beginnen dann hier sofort Pike zu suchen, klopfen einfach Zimmer für Zimmer ab. Und ich habe mich da an dieser Stelle schon mal gefragt, gibt es eigentlich einen bestimmten Grund, warum Martin Quinn so gut betrunken spielen kann? Ich frage für einen Freund. Ja.
Er macht das wirklich gut, ne? Also es ist echt witzig. Es wirkt. Komischerweise habe ich so ein paar Mal daran gedacht, dass er hier authentischer wirkt wie er selber. Warum auch immer, aber ich habe das Gefühl gehabt, ihm näher zu kommen, als ich ihm jemals in seiner Rolle gekommen bin.
Ja, also es ist einfach Martin Quinn, der hier spielt.
Ja, schon, oder?
Und witzigerweise glaube ich, aber nee, dazu sage ich gleich noch was. Also merkt ihr bitte, er ist authentisch Martin Quinn hier an dieser Stelle.
Okay.
Dann dieses intensive Klopfen nach Erikas Klopfen,
ja.
Das fand ich hilarious. Ja, als sie an diese Tür klopfen, der dann so tick, 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 tick. Großartig.
Hat der Big Bang Theory geguckt.
Und aus Erikas Reaktion, dann hör sofort auf damit.
Ja.
So. Zuerst treffen sie Spock. Spock erklärt, er sei vollkommen außer Gefecht gesetzt. Das ist von außen kaum zu erkennen, weil seine Version von völlig dicht sieht weiterhin aus wie ein Vulkanier.
Ja, und der beste Kommentar, also ne, das ist nochmal, wir sollten uns nochmal dieses Zimmer vors Gedächtnis holen, ja, aus dem die beiden rausgekommen sind. Du hast es ja eben sehr schön geschildert.
Ja.
Was du nicht so ganz erwähnt hast, ist, dass es auch wirklich einfach chaotisch aussah. Es lag alles durcheinander, Federn überall. Ja. So, also es war
klassische Hangover-Situation.
Genau, also es genau, da
so hat Hangover 1-1 angefangen.
So.
Andere Filme habe ich davon nicht gesehen.
Das ist eigentlich das, was man, ich habe auch den nicht gesehen, das ist eigentlich das, was man dann hinterher als Rechnung bekommt, weil das Zimmer neu eingerichtet werden muss.
Ja,
so,
genau.
Ne?
Ja.
Und jetzt kommen sie bei Spock rein und das Zimmer sieht total perfekt aus und er sagt als ersten Satz, bitte entschuldige dir das Durcheinander.
Sorry for the mess, ja. Genau.
Also was? Und schiebt noch hier so eine 3D-Schachfigur irgendwie leicht zur Seite.
Ja.
Großartiger Moment.
Ich glaube,
ja.
Scotty sagt auch, what a mess.
Ja.
Naja, gut. Das eigentliche Problem von Spock ist aber, er halluziniert angeblich James T. Kirk. Und Erica und Scotty sehen Kirk tatsächlich nicht, allerdings nicht, weil er unsichtbar ist oder die beiden zu berauscht sind. Kirk ist einfach gerade nebenan,
ja.
So im Nebenraum. Dadurch bestätigt die Szene aus Spocks Sicht natürlich perfekt seine eigene Theorie. Er spricht über Kirk, aber niemand sonst kann dessen Anwesenheit bestätigen. Also halluziniert er Kirk. So
und er versteht überhaupt nicht, warum. Was soll das überhaupt? Ja.
Genau. Erica will davon überhaupt nichts wissen. Sie möchte Pike finden und herausbekommen, was sie in der vergangenen Nacht getan hat. Spock erinnert sich daran, dass Erica laut durch die Korridor gelaufen sei und gerufen habe, sie habe den Drachen erwischt.
Ja.
Tja.
Hm?
Er erwähnt außerdem eine Party mit Pferden, bei der Pike gewesen sein soll. Und dann gehen Erica und Scotty, weil sie denken, okay, das ist schon mal ein Hinweis. Ne? Es ist vielleicht die erste Spur, es ist keine gute Spur, aber es ist immer eine erste Spur, eine Party mit Pferden.
So.
Und danach kommt Kirk plötzlich aus dem Nebenraum und für Spock wirkt das natürlich weiterhin völlig logisch, weil seine Halluzination war kurz verschwunden und ist nun wieder da. Spock glaubt halt, Kirk sei eine Manifestation seines Unterbewusstseins. Möglicherweise sei nach dem Mindmeld ein Rest von Kirk in seinem Geist zurückgeblieben.
Und jetzt müsste man sich ja eigentlich mal kurz in die Situation hineinversetzen, in der wir Kirk jetzt vermuten, nachdem wir ja die letzte Folge gesehen haben, in der sehr viel halluziniert worden ist und
ja.
Also das müsste ja eigentlich auch hier so eine PTSD-Situation entstehen lassen. So, aber das scheint jetzt hier alles erstmal soweit safe zu sein oder Spock hat schon verarbeitet.
Das ist natürlich allgemeine Kritik, die wir auch noch im Hinterkopf haben, dass wir hier zwei Folgen hintereinander sehen, in der sehr, sehr viel mit Halluzinationen gearbeitet wird.
Absolut.
Also gerade für Spock müsste es eigentlich so eine PTSD-Version sein. Für Kirk eigentlich nicht, weil Kirk weiß, dass er ja gar nichts halluziniert. Er ist einfach in Urlaub.
Ja, ja, genau. Und ja, der ist halt irgendwie drauf und genau. Ja, aber ne, gerade für Spock müsste das ja schon irgendwie was triggern.
Spock beginnt dann auf jeden Fall sofort eine wissenschaftliche Langzeitstudie mit Brettspielen. Zumindest das nimmt er irgendwie mit, dass er jetzt weiterhin der rein logische Mensch ist.
Ja.
Der spätere Twist wird hier natürlich ziemlich fair vorbereitet eigentlich, ne? Dass Erica und Scotty Kirk wirklich nicht sehen, aber aufgrund der räumlichen Inszenierung lässt die Folge ja gerade in dieser Stelle offen.
Ja, absolut, ja.
Ja. Spock bleibt mit Kirk zurück, fragt sich, ob Kirks Erscheinung eine tiefere Bedeutung hat. Kirk fragt trocken, ob Spock vielleicht einfach nur Umarmung bräuchte. Spock nimmt das Angebot tatsächlich an, ein bisschen widerwillig, aber okay.
Ja.
Er wehrt sich nicht groß dagegen, dass er jetzt gerade umarmt wird. So. Erica und Scotty suchen währenddessen weiter und treffen auf Uhura, die vollständig in ihrer individuellen Journey versunken ist.
Ja.
Ich weiß nicht, wie oft sie das Wort Journey sagt.
Also
inmitten einer riesigen Party. Scotty würde gerne da bleiben, aber er strahlt Bad Vibes auf. Die kann Party Uhura auf ihrer individuellen Journey auf gar keinen Fall brauchen.
Es ist nicht ihre Journey, auf der Scotty ist, auf jeden Fall.
Genau. Deswegen lässt sie sie ablocken und Scotty läuft dann aber auch weg. Und Erica sagt, ich bin hier wirklich im Irrenhaus. Weil er die Suche offensichtlich inzwischen für eine Art Schatzsuche hält, weil ansonsten, warum sollte er die ganze Zeit weglaufen? Erica folgt ihm in eine Bar. Und Sebastian, du hast mir, während du diese Folge gesehen hast, irgendwann ein Emoji geschickt mit offenen Augen. So. Ich glaube, das war der Moment, in dem sie in diese Bar gehen, oder?
Ja, es war tatsächlich schon ein bisschen früher, aber es ist, also die Bar-Szenen in vermeintlichen Comedy-Folgen reißen auf jeden Fall auch Wunden auf, ja.
Ja, das ist ein Problem, aber es ist kein Problem, dass Una Total Eclipse of Your Heart auf Klingonisch singt. Ja. Und das, wir nehmen es übrigens auf 3 Tage, nachdem Bonnie Tyler gestorben ist.
Ja,
das ist ein Power.
Ja.
Und wirklich Power. Also, das ist eine Powerballade.
Das ist einfach die die Powerballade, so, ne? Ja, also ja. Das ist ja auch wenn du das Gegenteil behaupten würdest, eine Zeit, in der ich jetzt nicht mehr so richtig mitbekommen habe, aber dieser Song begleitet mich, egal ob ironisch oder nicht ironisch, begleitet mich einfach schon seit immer so. Und es gibt auch in unserem Freundeskreis, also wir haben den schon in Berlin in Kiosken zu viert gesungen.
Völlig zu Recht.
So, ja. Ne? Also ne, es gibt viele Geschichten zu diesem Song, und es ist, auch wenn ich nie irgendwas mit Bonnie Tyler sonst so richtig zu tun hatte, es ist halt der Power-Song aus den
80ern. Ich finde Meat Love und Bonnie Tyler, so, also ich meine, die haben ja auch was zusammen gemacht, ne? Ich glaube Paradise by the Dashboard Light, ne? Das ist wirklich eine absolute Power-Ballade.
Voll. So,
ne? Ich liebe das Stück, und ich liebe es, dass Una das hier auf Klingonisch singt.
Großartig.
In dem Moment habe ich wirklich gedacht, alter Schwede,
ist das gut?
Diese Szene war genau für mich gemacht.
Ja. Also, ich meine, ist das auch gut, was die da gerade performt? Also, ich meine, also, das musst du ja auch erstmal auf Klingonisch da so hinbekommen. Ich würde wirklich mal interessieren, wie oft diese Szene aufgenommen haben und das dann auch mit Gefühl und, also crazy. Also, das ist wirklich einfach auch wahnsinnig gut performt.
Ja. Dr. Mbenga ist Barkeeper. Seine eigene atmosphärische Wirkung besteht darin, endlich mal Bewegungen mit den Händen machen zu können, ohne dabei über Leben und Tod von Patienten nachdenken zu müssen.
Auch über das Überleben von Flaschen.
Ja, genau. Also er findet es auf jeden Fall großartig. Gut ist er aber als Barkeeper definitiv nicht.
Nein, das kann man aber festhalten.
Erica fragt auch ihn nach Pike, und er schickt sie sich weiter, und schließlich finden Erica und Scotty den Captain. Pike lässt sich gerade tätowieren. Irgendwas mit einem Pferd oder mehreren Pferden.
Auf jeden Fall relativ groß am Arm, relativ bunt, sah irgendwie ganz, ganz nice aus eigentlich, ne?
Findest du? Ich finde, es sah aus wie so ein Airbrush-Tattoo.
Ja,
war, glaube ich, auch ein Airbrush-Tattoo.
Aber gerade, also es war natürlich bestimmt eine neue Technik irgendwie, ne? Also wie man, ich mag tatsächlich so Tattoos, die so weiche Übergänge haben, die so aussehen wie so, wirklich so wie gezeichnet, wie so ein bisschen comichaft. Das finde ich irgendwie, da gibt's so ein paar in meinem Freundeskreis, die so Tattoos haben, die so wirklich auch so ganz fein detailliert sind und so. Also das finde ich richtig gut. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert.
Ich finde fein detaillierte Tattoos auch ganz okay. Ich bin bei so großen Tattoos immer so ein bisschen raus. Aber das war doch nicht fein und detailliert. Das war doch einfach nur Airbrush-mäßig. Das war doch irgendwie so mit großen, in sich hineinlaufenden Flächen und sowas.
Ja, es hatte schon so ein bisschen auch was von so einer romantischen Postkarte aus den 90ern.
Ja, oder so ein Mural in, keine Ahnung, in irgendeinem, also ein großes Wandmural in irgendeiner Stadt in Montana oder so.
Ja.
So, Pike fragt die beiden auch noch nach einer Gesichtstätowierung, weil der hält das für eine ausgezeichnete Idee.
Ja.
Ne? Scotty sagt, ey, ich habe auch ein Tattoo, willst du sehen? Sebastian, Frage, wo? Wo ist Scottys Tattoo?
Erika hat ihn ja unterbrochen, als er gerade sagen wollte, wo es ist. Und sie will es offensichtlich nicht wissen. Die Frage ist, wird sie es noch herausfinden?
Oh, du schippst die beiden wirklich immer noch.
Ja, so ein bisschen.
Schreibst du eine Fanfiction vielleicht, wenn du im Urlaub bist?
Absolut,
Nimmst du bitte mal ein Notizbuch und einen Stift mit.
Wir hören ja dann quasi auch zwischendrin, mitten in der Staffel, hören wir ja dann irgendwie so, weiß ich, wir hören ja nahezu 2 Monate auf, dann diese Serie zu gucken, ne?
Ja. Das ist auch völlig irre.
Das ist völlig irre. So. Da gibt's ein bisschen Zeit für Fanfiction, ja.
Ja. So.
Erica. Arsch. Ich würde sagen Arsch.
Arsch. Ja. Hoffentlich. Hoffentlich.
Ich bin mir nicht sicher, wie post-privacy wir sind in dieser Zeit, aber wenn es andere Bodyparts gewesen wären, hätte ich den Zugang, den Scotty dazu gerade hat, auch wenn er entoxiniert ist, nein, wenn er toxikiniziert ist,
dicht.
Wenn er dicht ist, fände ich diesen etwas doch sehr unbekümmerten Zugang dazu dann doch bemerkenswert.
Naja, gut. Er ist Schotte. Die tragen oft auch Kilt mit nichts runter.
Ja. Also sagt man halt immer so, ne?
Sagt man immer so. So, Erica übergibt Pike jetzt die Nachricht, und darin stehen schwierige Sachen. Die rodaxianische Delegation kommt nicht erst in 2 Wochen. Sie befindet sich bereits auf dem Weg zur Enterprise und wird in ungefähr 2 Stunden eintreffen.
Von wann auch immer.
Ja. Pike hat keine Ahnung, warum die Gespräche vorgezogen wurden. Er entscheidet trotzdem sofort, Erica soll das Shuttle holen, Scotty soll bei ihr bleiben. Pike will noch den Tätowierer nach Montana einladen und seine Pferdetätowierung beenden lassen. Naja.
Findet er, glaube ich, nicht so gut.
Wir fassen zusammen, die Friedensverhandlungen beginnen in 2 Stunden. Der Captain ist ratzedicht und lässt sich ein Pferd auf den Körper malen. Also, Starfleet Krisenmanagement bleibt auf jeden Fall ungeschlagen.
Auf jeden Fall. Sagen. Und der Rest der Crew ist halt auch eher bedenklich. Also eigentlich müsste Erica als einzige zurückfliegen. Und denn das dann halt irgendwie alleine machen. Ich meine, sie hat ja auch irgendwie es geschafft, alleine eine Unterhaltung mit einem vermutlichen Gorn oder angenommenen Gorn zu führen. So,
also eigentlich ist sie prädestiniert dafür.
Ja.
Die geht dann zum Shuttle-Parkplatz und da gibt es irgendwie ein Viewscreen oder irgendwie sowas ähnliches, was vielleicht nicht technisch ist, aber auf jeden Fall sieht man unterschiedliche Shuttle-Rampen.
Ja.
Durch die man irgendwie durchswitchen kann. Das Problem ist, die Shuttle-Rampe, auf der sie das Shuttle abgestellt haben, ist weg. Also das ist leer.
Ja.
Das Shuttle ist weg. So. Beide beginnen natürlich sofort wieder, sich gegenseitig zu beschuldigen. Scotty sagt vor allen Dingen, dass ein Föderations-Shuttle ohne seinen Steuerungsschip nicht bewegt werden könnte. Und dann erinnert er sich, er hat Erica den Chip einige Stunden zuvor persönlich übergeben. Aber Erica hat ihn jetzt nicht mehr. So, zumindest glaubt sie das. Damit ist die Lage natürlich ziemlich schlecht. Das Shuttle ist verschwunden, der Steuerungsschip ist verschwunden, die Friedensgespräche beginnen in 2 Stunden und niemand erinnert sich an die letzte Nacht. Also es ist insgesamt wirklich ein Problem.
Schwierig.
Scotty schlägt deswegen vor, das Shuttle mit dem Tricorder zu suchen. Sein Tricorder liegt im Shuttle.
Das war ein guter Moment. Ja.
Er kennt aber eine Person, die niemals ohne Tricorder unterwegs wäre. Deswegen kehren sie zu Uhura zurück.
Ja. Die immer noch auf einer
ihren
Journey
Strike
ist. Ja.
Genau. Sie weigert sich zu Next, weil das Aushändigen eines Strikeholders ist nicht Teil ihrer persönlichen Journey. Und Erica und Scotty müssen ihre eigene Journey folgen. Scotty sagt daraufhin, das ist unsere Journey.
Ja.
Unsere Journey besteht darin, das Shuttle mit Spocks Tricorder zu finden. Und die Argumentation überzeugt sie natürlich beinahe zumindest.
Ja.
Aber vorher sollen Erica und Scotty sich noch beieinander entschuldigen und ihre negative Energie bereinigen.
Mhm.
Und das schaffen die beiden dann auch. Die bringen so ein paar halbherzige Entschuldigungen zustande. Ich glaube, Scotty entschuldigt sich dafür, dass er die Entschuldigung nicht ernst genommen hat oder sowas.
Ja, es ist alles ein bisschen dahingelabert irgendwie. Ja.
Es wird auf jeden Fall deutlich, dass der Streit nicht allein um Warnlichter und Flugparameter geht. Und ist dir in dieser Szene was aufgefallen im Gespräch zwischen Erica und Scotty?
Nee, mir ist in der Szene nur Nyotas wahnsinnig krasses Kostüm aufgefallen. Vielleicht hat man es auch schon in der Szene davor gesehen, aber da habe ich es wirklich erst wahrgenommen, als sie dann auf der Party verschwindet, was ja aussieht wie, weiß ich nicht, wie heißt dieser Vogel aus der Sesamstraße?
Big Bird.
Ja, es ist ja Bibo, genau. Also tolles Kleid, was sie anhat. Nee, aber zurück zu den beiden. Was hätte mir auffallen sollen?
Ich wollte gerade sagen, es könnte auch ein bisschen aus Caris Brooks Kleiderschrank kommen, was Uhura da trägt. Oh mein Gott. Das ist ein anderes Thema. So.
Ja.
Ich hatte das Gefühl, dass Ortega Scotty hier in dieser Szene Martin nennt. Es kann natürlich immer ein Scotty sein und sie hat genuschelt, aber es klang für mich so, als würde sie Martin nennen.
Du hast recht. Ich habe da auch drüber nachgedacht kurz, aber ich habe irgendwie Marty verstanden, aber das macht's ja auch nicht besser.
Ja, aber Martin, ne, da ist es zumindest nah dran. Ich habe auch Marty verstanden, aber habe es jetzt irgendwie zu einem Martin gemacht.
Ist das ein Versprecher?
Ist ein Versprecher.
Und den haben sie nicht rausgeholt?
Oder ein witziger Hinweis, dass Martin Quinn sich hier selbst spielt.
Das ist ja witzig.
Hört's bitte für uns nochmal nach, vielleicht auch in der deutschen Übersetzung, wenn ihr jetzt gerade diese Folge seht, und schreibt's mal in die Kommentare. Ich habe sehr das Gefühl, dass sie hier an dieser Stelle Martin gesagt hat.
Ja, du hast schon recht. Ich bin da auch irgendwie drüber gestolpert, aber hab's dann irgendwie nicht weiter verfolgt. Da ist also irgendwas stimmt da nicht. Ja. Das wäre ja witzig. Das wäre ja also hilarious.
Ja, gut. Scotty guckt sich dieses Gerät an, was Uhura ihnen dann gibt, und der Tricorder schlägt sofort Alarm. Das ist das Shuttle und Scotty wirft Erica den Tricorder zu, damit sie sich das anguckt, und leider wirft er super schlecht und stürzt über eine Balustrade und zerbricht in alle seine Einzelteile.
Ja, er wirft vor allen Dingen wirklich in eine komplett andere Richtung.
Das war wirklich sehr, sehr seltsam,
die
ganze Aktion. Gut, das heißt, sie wissen jetzt, dass es diese Shuttle noch gibt, aber sie wissen immer noch nicht, wo es ist. Das heißt, nächster Versuch, sie benötigen Zugriff auf das Sicherheitssystem des Ressorts. Das ist jetzt die nächste Idee.
Ich möchte an dieser Stelle mal festhalten, dass Erica, die ja sonst irgendwie voller Zorn überall durchläuft, erstaunlich entspannt auf diesen Fauxpas, möchte ich es mal sagen, reagiert. Ne?
Ich würde nicht sagen, dass es entspannt ist. Ich glaube, es ist ein bisschen resignativ.
Ja, vielleicht. Also vielleicht ist sie an dem Punkt angekommen, wo sie irgendwie denkt, so, Alter, ja, was soll noch passieren? Der ist ja überhaupt nicht mehr zurechnungsfähig, aber es ist. Also ich finde es schon bemerkenswert. Ich weiß nicht, ob ich in dem Moment, ne, wenn ich jetzt gerade quasi die Antwort auf meine Frage in der Hand gehalten hätte, ob ich in dem Moment so entspannt, also mehr oder weniger entspannt, da reagiert hätte. Okay, ich meine, sie haben auch relativ schnell eine neue Lösung am Start. Das tröstet so vielleicht so ein bisschen hinweg, ne?
Genau, Sicherheitssystem des Ressorts. Das zentrale Netzwerk müsste wissen, wohin der Shuttle gebracht worden ist. Nur in dem derzeitigen Zustand kann halt niemand von denen irgendwie einen Computer hacken.
Ja.
Ne? Wer das aber kann, ist natürlich Spock. Und Spock entdeckt, dass das Computersystem offenbar in einer Pflanze steckt.
Was war da das denn bitte?
Es handelt sich um photosynthetische Technologie. Zumindest behauptet Spock das. Erika sieht weiterhin ausschließlich eine Pflanze, aber gut.
Ja.
Und Spock macht dann Mindmeld mit der Pflanze. Mein Geist, deine Blätter.
Hilarious. Alter Schwede, ey. Ich hab wirklich kurz am Boden gelegen. Was ein Schwachsinn, ey.
Und es funktioniert. Er sieht die Sicherheitskarte des Ressorts und lokalisiert das Shuttle nördlich ihrer Position. Es befindet sich in einem Gebiet, das von einer örtlichen Diebesbande kontrolliert wird. Natürlich.
Klar. Ja, sicher. Ja.
Ja. Deswegen empfiehlt Spock jetzt La'an als Muskelkraft mitzunehmen.
Ach ja, die gibt's ja auch noch.
Genau, die haben nämlich heute besonders viel angestaute Energie und sei deshalb noch beängstigender als sonst. Vor allen Dingen für Spock. Deswegen bleibt der jetzt auch zurück, der muss sich ausruhen oder weiter mit der Pflanze sprechen. Und er sieht sie beide gerade auch als Pflanzen. Da hat es mich weggeschmissen.
Das ist
übrigens, ihr beide seid auch keine Pflanzen. Was?
Und dann gibt es halt diesen Umschnitt auf diese bescheuerte Szene, wo sie dann wirklich irgendwie zwei Papppflanzen noch ihre Kleider angezogen haben. Also es ist, also meine Herren, ist das low. Aber ich fand's auch ganz groß.
Das war richtig low, aber das hat mir richtig gut gefallen.
Ja, mir auch.
So, Spock und Kirk sind wieder allein. Spock glaubt nun zu verstehen, warum sein Unterbewusstsein ausgerechnet James Kirk erschaffen hat. Weil Spock sagt, er habe noch nie besessen, was Menschen einen Human Best Friend nennen.
Mhm.
Kirk sagt, naja, Menschen sagen sowas eigentlich nicht. Sie sagen dann einfach nur bester Freund. Aber gut, damit kann man leben. Spock meint offenbar eine Person, gegenüber der man verletzlich sein kann und mit der man über Ängste, Hoffnungen und Träume spricht. Und da Kirk ohnehin nicht real ist, ne,
ja,
kein Problem. Ne, dann kann Spock ihm halt alles erzählen. Kirk setzt sich also zu ihm und hört zu.
Und er hat einiges zu erzählen, sagt er dann noch, ne? Ja.
Ist eigentlich eine ziemlich schöne Spock-Idee, finde ich. Ne?
Voll, ja.
Man kann sich einem Menschen erst vollständig öffnen, nachdem er beschlossen hat, dass dieser Mensch gar nicht existiert.
So. Ja, das ist auch sehr, sehr vulkanisch irgendwie, ja.
Ja. Und es ist jetzt die Frage, ob Kirk dann als nicht existenter Freund Spocks Idealbild eines Freundes ist oder Spock unterbewusst schon lang weiß, dass der echte Kirk jemand ist, dem man vertrauen könnte.
Tja. Vielleicht beides so ein bisschen, ne? Also ich wahrscheinlich spielt das schon eine Rolle, sonst hätte Spocks Hirn sich, so die Theorie, dann in diesem Moment wahrscheinlich nicht auf Kirk dann zurückbezogen. Aber natürlich, wenn das so ein Kirk ist, der halt vorgestellt ist, hätte es natürlich auch sein können, dass Spocks Gehirn dann noch die ein oder andere Charaktereigenschaft hinzudichtet, die ihm dann vielleicht irgendwie zuträglich ist. Das wissen wir natürlich an der Stelle nicht.
Aber ich meine, wenn Spock das Gefühl hat jetzt hier, er hat jemanden vor sich, dem er alles erzählen kann, und im Endeffekt weiß er dann ja später, dass das der reale Kirk war.
Ja.
Dann ist dieses Gefühl ja überhaupt nicht trügerisch.
Nee, das stimmt. Ja.
Das heißt, Spock hat intuitiv wirklich seinen besten Freund gefunden.
Ist das schön.
Ist auch eine schöne Nummer, die wir hier raus mitnehmen.
Absolut. Das, ja, total. Ja.
So, Erika und Scotty suchen jetzt La'an. La'an hat aus einer harmlosen Entspannungsklasse ein Anbo-Jutsu-Turnier gemacht und die Teilnehmer in kämpfende Fraktionen eingeteilt.
Kurze Yoga-Klasse aufgemischt hier. Ja.
Genau. Waffen sind eigentlich nicht nötig. Es geht schließlich um Entspannung. La'an schreit alle an und verteilt Stöcke. So. Erika und Scotty erklären ihr, dass sie Unterstützung bei einer Diebesbande benötigt. Und da ist La'an natürlich sofort dabei. Deswegen erreichen die drei dann auch schnell das Gebiet der Bande. La'an geht allein hin, um zu drohen. Und dann eskaliert die Situation relativ schnell. Dann kommt La'an zurück. Die Bande wollte das Shuttle einfach herausgeben. La'an fand das allerdings verhandlungstechnisch zu schwach und hat den Leuten erklärt, sie müssten härter auftreten. Und jetzt ist sie ihre Anführerin.
Ja, er hat den Anführer noch ordentlich verdroschen. Ja.
Genau. Sie weiß, wo das Shuttle ist, verlangt aber im Namen ihrer neuen Organisation eine Gegenleistung, ne? Weil sie ist ja jetzt Anführerin dieser Organisation. Ja. Also deswegen war, sie muss jetzt andere Verhandlungen führen, weil das war ja ihre Kritik.
Ja. So.
Scotty soll sein Lieblingsshirt hergeben.
Ja, das ist, also ich hab's doch gesagt, die fühlen das auch, ja. Ich hätte auch auf jeden Fall das Shirt genommen.
Ja. Laan will der Bande dann erzählen, es habe eine tiefe irdische Bedeutung. Und es hat tatsächlich eine tiefe irdische Bedeutung. Es ist nämlich Scottys Lieblingsshirt.
Ja.
So. Ja. Sagt er dann nochmal. Ja, hat sie auch eine.
Ja.
So. Jetzt hör auf zu sagen, es wäre so. Es ist so.
Ja, es schmerzt ihn auf jeden Fall.
Laan könnte echt auch eine Geiselnahme innerhalb von 10 Minuten lösen. Das Problem ist, dass sie später selber Geiselnehmerin wäre.
Ja, wahrscheinlich. Zumindest in der Laune, in der sie da gerade ist, ja.
Ja. Ist ein bisschen auch Teil der Story von Haus des Geldes, wenn ihr das gesehen habt auf Netflix.
Ich habe, glaube ich, damit angefangen. Spanische Serie, also südamerikanische Serie, ne?
Spanische.
Spanische, okay. Ja.
Casa del Papel. Ja. So. Das Shuttle wurde jetzt final hinter einer Werbetafel versteckt. Die Bande konnte es nicht verkaufen, weil es beschädigt ist und der Steuerungschip fehlt. Also du kannst es ja eigentlich gar nicht fliegen.
Ja.
Scotty will das Shuttle dann reparieren. Seltsamerweise liegen seine Werkzeuge überall noch rum.
Ne? Ja.
Und Erica zieht daraus sofort eine Theorie. Scotty habe den Steuerungschip vom Attendant bekommen und versucht, das Shuttle zu reparieren, es dabei aber beschädigt und anschließend versteckt, um seine Fehler zu vertuschen.
Ja, maybe.
Und dabei wird Erica auch sehr wütend und schlägt gegen das Shuttle und dabei geht der Computer an und lokalisiert sofort den Steuerungsschip. Das Signal befindet sich in der Nähe. Also dann noch näher.
Ja.
Und dann unmittelbar bei Erica. Und damit ist dann klar, der Chip steckt in ihrem Gips. Erica hat ihn also die ganze Zeit bei sich getragen.
Da hat Apple das her, ja? Dieses Find My Dingsbums hier, ne?
Ja. Ich hab mal eine Doku über so Wohnmobile gesehen, ne, und über so riesige Wohnmobile.
Ja.
Und da hat sich jemand selber aus so einem LKW ein Wohnmobil gebaut und der war so into it, dass der sich den Schlüssel, das ist auch so ein induktives Ding,
ja, ne,
mit ich führe den Schlüssel über das Schloss, damit das alles aufgeht, den hat er sich implantieren lassen in seinen Arm.
Ist das geil. Ja, aber das kann man machen. Ich habe auch tatsächlich eine.
Darf man in Deutschland nicht, aber er hat dann irgendwie gesagt, ja, das habe ich selbst gemacht. Ja.
Habe ich, ja, ich habe den Schlüssel hier auch immer noch oder was immer. Also tatsächlich, ich habe mal in einem Sender gearbeitet, da hatte eine Kollegin auch ein RFID-Tag sich unter die Haut implantieren lassen und konnte da verschiedene Funktionen mit dann erfüllen. So, ne? Also die dann konnte man quasi.
Krass, was denn zum Beispiel?
Ich weiß gar nicht genau, was sie dann hinterher darauf programmiert hat, aber im Prinzip kannst du damit halt alles machen, was du mit so einem RFID-Tag machen kannst, ne? Türen öffnen, bezahlen, ne, all solche Dinge, ne?
Es wäre natürlich ganz cool, wenn du deine Kontaktdaten dann einfach jemand anderem auf Handy übertragen könntest. Ne? Das heißt, keine Ahnung, soll ich dir meine Kontaktdaten gerade schicken? Gib mir mal kurz dein Handy, dann nimmst du das Handy einfach nur in die Hand und dann ploppt auf dem Display auf Kontaktdaten gesehen, übertragen oder sowas. Ne?
Ja.
Müsste eigentlich gehen.
Müsste eigentlich gehen, ja, klar, sicher. Also ne, da gibt es multiple Einsatzmöglichkeiten.
Ja, muss man mal gucken, ob wir sowas auch machen sollten.
Ja.
Eben haben wir noch von technikfreier Zeit gesprochen. Jetzt wollen wir uns RFID-Tags unter die Haut pflanzen.
Ja, Advanced Human, mal ein bisschen anders buchstabiert.
Dass Erica jetzt sofort eine vollständige Anklageschrift gegen Scotty konstruiert, bevor sie ihre eigene Armdekoration untersucht, ist schon ziemlich exakt die Folge in einem Bild, finde ich.
Ja, voll.
Ja, dann plötzlich werden aber Scotty und Ortegas von hinten überfallen. Und sie wachen dann mit Säcken über den Köpfen in so einer Lagerhalle auf. Und ich habe mich wieder weggeschmissen bei dem Satz, they stole my eyeballs.
Nein, du hast einfach nur eine Mütze über dem Kopf, eine Tüte über dem Kopf, Alter. Ja, das war auch richtig gut, ja.
Sie wurden gefesselt und offenbar entführt. Erica wundert sich, warum Scotty sie nicht anschreit. Immerhin hat sie ihn die ganze Zeit für das verschwundene Shuttle verantwortlich gemacht, obwohl sie selbst den Chip im Gips hatte. Scotty erzählt dann, naja, ich bin mit 6 Brüdern aufgewachsen. Wenn irgendwas schiefgegangen ist, habe ich oft automatisch die Schuld bekommen, häufiger sogar berechtigt.
Ja.
Deshalb hat er einfach angenommen, auch diesmal verantwortlich zu sein. Dazu wird es dann noch ein bisschen deeper. 4 seiner Brüder sind adoptiert. Seine Mutter hat immer gesagt, Herzen seien unendlich, deswegen soll man den Platz darin auch nutzen. Was ein schöner Satz ist irgendwie.
Ja, ein sehr schöner Satz, ja.
Ja. Erika erzählt im Gegenzug, dass sie früher ihrem Bruder Beto Dinge angehängt hat, die nicht vollständig seine Schuld gewesen seien, im Gegensatz zu der schlechtesten Doku, die die Sternflotte jemals gesehen hat. Ja. Oder wie Scotty richtig stellt, Dinge, die halt eigentlich Erikas Schuld war, die sie dann aber Beto in die Schuhe geschoben hat.
Ja.
Beide versuchen gemeinsam, sich aus den Fesseln zu befreien. Und ich finde, das ist so ein bisschen der Moment, wo die Beziehung zwischen Erika und Scotty auch so ein Stück weit kippt. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Weil beide irgendwie sich auch selber reflektieren und merken, okay, also Schuld ist hier gerade für uns was wir ständig irgendwie hin und her schieben. Und das ist irgendwie schon ein bisschen Quatsch, was wir hier machen.
Und sie müssen sich ja quasi auch körperlich ein bisschen näher kommen, ne? Das hilft ja auch immer irgendwie, sich dann auch wirklich näher zu kommen.
Also du mit deinem Erika und Scotty Shipment, ne? Ich sehe das gar nicht. Ich glaube.
Nein, also jetzt mal unabhängig von irgendwelchen, ne? Also das ist ja schon auch immer ein Faktor, wenn man irgendwie sich näher kommt im wahrsten Sinne des Wortes, auch ganz platonisch, dann macht das schon auch was.
Ja. Schon.
Und Extremsituationen schweißen eh zusammen und so. Aber ich glaube, ja, also.
Das haben wir in Speed 2 gelernt.
Ja. So. Ein Meisterwerk seines Genres. Ja, aber du hast recht, die verbale Ebene ist wahrscheinlich hier die wichtigere, dass sie halt irgendwie durch das Öffnen hier an dieser Stelle beide merken, okay, Mist, wir sind vielleicht gar nicht so unterschiedlich und vielleicht sind wir auch auf irgendwas anderes sauer als auf das Gegenüber.
So, und dann kommt Dendru. Der erklärt, dass er lediglich getan habe, warum Erika und Scotty ihn ausdrücklich gebeten hätten. Die beiden hätten nämlich in der Nacht ihn angefleht, sie unter allen Umständen vom Shuttle fernzuhalten. Er soll sie notfalls fesseln und entführen. Und hat er halt gemacht. So.
Geil.
Weil besiegelt wurde die Vereinbarung mit einem großen High Five. Dendru hat ihn außerdem absichtlich die Nachricht für Pike gegeben. Er hoffte, Erika dadurch auf was anderes zu fokussieren als ihre Wut.
Ja.
Und da muss man sagen, die Manipulation, die hier läuft, ist schon ein bisschen heftig, ne? Sollte man nicht irgendwann da auch mal über Konsent reden irgendwie? Also was haben die dem denn alles zugestimmt oder zugestanden, was der alles machen kann, diese Dendro?
Ja, das stand halt in Kleingedruckten.
Ja, aber sollte es nicht, also wenn du jetzt das Kleingedruckte bei deinem nächsten Hotel-Login nicht liest, sollten die dich dann für medizinische Versuche entführen dürfen.
Also wenn das Konzept des Hotels ist, würde ich vermuten, sobald das irgendwann publik wird, würde dieses Hotel keinen Use Case mehr haben. So.
Ja gut, aber bis dahin hat es eine gute Zeit, weil es bringt viel Kohle.
Für Organe, meinst du?
Ja, genau. So.
Ja, nee, natürlich.
Außerdem spenden sie eine Leber.
Natürlich nicht, aber geil. Natürlich nicht, aber auf der anderen Seite ist das Versprechen ja, dass jeder seine für ihn passende Journey bekommt, um nochmal mit Uhuras Worten zu sprechen. Und daran wird halt in diesem Fall ja irgendwie auch ein Stück weit gearbeitet. So, ne? Also das ist ja schon das irgendwie, wofür sie hergekommen sind, was da versucht wird herzustellen.
Ja, aber keine Ahnung. Also individuelle Entspannung empfinde ich jetzt nicht als Selbstfindungstherapie irgendwie, also keine Ahnung, individuelle Entspannung wäre für mich ein Aperol, ein Pool und keine Ahnung, nichts tun.
Ja, aber nicht für Erika Ortegas.
Ja, die muss irgendwas rumfliegen eigentlich.
Ja, oder irgendwas zerschlagen.
Ja, gut. Dendru sagt auf jeden Fall, ja, mein Plan ist nicht so richtig aufgegangen. Ich kenne das Gefühl, immer nach etwas zu suchen, über das man sich ärgern könne. Wer lang genug suche, werde immer einen Grund finden. Die entscheidende Frage sei aber, ob Erika den Ärger ihren Tag zerstören lasse oder herausfinde, worüber sie wirklich wütend sei.
Ja.
Also der ist schon ein bisschen Hobbytherapeut hier an dieser Stelle, aber schon auch Post-Privacy-Hobbytherapeut. Ja. Vielleicht auch Horrortherapeut, ja, wie ich gerade sagen wollte.
Vielleicht auch das. Ja.
Bevor Erika und Scotty gehen, schickt er sie noch in den Raum. Dort verursacht eine weitere Person ihre Crew-Probleme. Und das ist Chapel. Die hat nämlich mit G47 hat die langsam Bingo oder sowas. Also sie spielt irgendein Glücksspiel. Es sieht aus wie galaktisches Bingo, whatever. Und hat gerade eigentlich groß gewonnen. Weigert sich deswegen zu gehen, weil sie ihr Geld bzw. ihren Einsatz weiter vermehren will.
Ja.
Dann fühlt sie sich aber von einer anderen Spielerin provoziert. Die verwandelt sich dann aus Wut kurz in eine Art Vampir.
Ja. Also was sind das? Die Ferengi Golden Girls, die sich in Vampire verwandeln können, oder?
Offensichtlich, ja. So. Und innerhalb weniger Sekunde steht dann wieder eine Schlägerei bevor und dann ist Laa nicht weit, die mit ihrem Fight Club kommt, also mit ihrer Gangstergilde da.
Ja.
Erica und Scotty versuchen auf jeden Fall Chapel und Laan ohne weitere Gewalt mitzunehmen. Das funktioniert ungefähr so gut, wie man erwarten würde, aber am Ende verlassen sie das Ressort immerhin mit der gesamten Crew und ohne zusätzliche Personen. So. Denn darauf weist Dendrews Abschiedsdurchsage ja grundsätzlich ausdrücklich hin. Ne? Also bitte alle persönlichen Gegenstände mitnehmen, einschließlich der Person, mit denen man gekommen ist und niemanden zusätzlich ein.
Richtig. So. Kann ja alles passieren, ja.
So. Und damit verlassen wir jetzt diesen Planeten. So, in dem Ranking mit Free Cloud und Tulgana 4 und was auch immer, so Partyplaneten, Riser und so.
Ja.
Wo würdest du hier diesen Planeten einsortieren?
Also ich finde ihn schon ziemlich weit vorne, muss ich sagen. Ich habe nicht so viel von dem Planeten gesehen, muss man ja ehrlicherweise gestehen. Ne? Also wir haben vor allen Dingen Hotel-Innenräume gesehen und eine Lagerhalle und ein Dach. Also wir haben, ne, also Riser ist landschaftlich, würde ich jetzt sagen, schon irgendwie ein bisschen schöner, ne?
Ja.
Also wenn man es vielleicht noch mit der Landschaft von Riser verknüpfen könnte, wäre ich in dem Fall aber auf jeden Fall hier bei der Reinkarnation eines Partyplaneten vor allen Dingen weit vor Free Cloud. Weit.
Also weit vor Free Cloud bin ich auch dabei. Ich bin trotzdem nicht so ganz, ganz sicher, ob ich das hier machen möchte. So.
Ja, es ist schon wild, ne? Es ist schon ein Trip, den man haben wollen muss. So. Aber ich glaube, wenn man das irgendwie, also ich brauche keine Filmrisse und ich brauche auch keinen manipulativen Typen, der irgendwie im Hintergrund die Fäden zieht, aber wenn man wirklich irgendwie so den passenden Trip für sein Bedürfnis, für seine Laune, seinen geistigen Zustand bekommt, dann kann es ja schon ganz spannend sein, wenn du mit den richtigen Leuten unterwegs bist irgendwie.
Ja, aber ich will dabei klar sein. So.
Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Also ne, den Trip, den Scotty und Ortegas da haben, den brauche ich jetzt auch nicht.
Ja. So, die Crew erreicht die Enterprise. Pike versucht, alle zusammenzureißen, aber ab sofort seien sie wieder Sternflottenoffiziere. Ganz gleich, ob die Welt brenne, keine Ablenkung, keine Unterbrechung. Zu viel stehe auf dem Spiel, was auf Englisch heißt, there's too much at stake. Man sagt, der Stake und mehrere Crewmitglieder bekommen Hunger.
Ja, das ist geil, ja. Und das ist dann auch so ein bisschen das Zeichen dafür, dass sie offensichtlich noch drauf sind und das, was Chapel am Anfang gesagt hat, eigentlich gar nicht so richtig stimmt.
Ja, obwohl sie hat doch gesagt, 2 Stunden, nachdem sie angekommen sind. Und jetzt gerade sind sie ja noch unterwegs quasi.
Ja, hat sie 2 Stunden gesagt? Okay.
Sie hat 2 Stunden gesagt. Ja. Dann werden die rodaxianischen Vertreter empfangen. Pike beginnt mit maximal formeller Sprache. Formel Hello, you too. So,
also formale Sprache ist, dass man für alles irgendwo eine Formel vorsetzt, ja?
Genau, so. Das wird ja nachher noch ein bisschen klarer werden.
Ja.
Die Delegation erklärt, man sei überrascht gewesen, dass Pike selbst um die Vorverlegung der Gespräche gebeten habe. Pike erinnert sich nicht so richtig, dass er das gemacht hat, aber versucht trotzdem so zu tun, als sei alles vollkommen unter Kontrolle.
Ja.
Everything's peachy. Formal peachy. Gott. Der Krieg müsste enden. So. Also Formel Peachy sagt ja Una, aber wenn irgendwer Formel Peachy sagt, dann kann keine Partei hier irgendwie noch weiterkämpfen, wirklich. So.
Aber Anson Mount macht es auf jeden Fall in seiner Rolle hier auch sehr unterhaltsam. Ne? Also er spielt das schon auch ganz überzeugend.
Ja, ich habe immer das Gefühl, dass Anson Mount eigentlich nicht der beste Schauspieler ist von den allen so.
Ja.
Er kann halt irgendwie nur ganz, ganz zurückgezogen oder völlig überdreht.
Ja, völlig überdreht macht er aber gut. Ja,
völlig überdreht macht er gut. Es macht auch Spaß.
Ja.
So, aber ich habe das Gefühl,
die Zwischentöne sind
Die Zwischentöne sind ein bisschen weniger. Also da ist Rebecca Romijn natürlich zum Beispiel eine wesentlich bessere Schauspielerin.
Ja, ja. Also. Die kommt ja irgendwie, hat ja auch eine andere Geschichte. So, das merkst du.
Ja, stimmt schon. Ja, aber auch Anson Mount hat schon Crossroads mit Britney Spears gemacht.
Ja.
Britney
Spears. Du, dann, sorry.
Was wäre jetzt eigentlich die verantwortliche Entscheidung hier? Also die Verhandlungen abbrechen und offenlegen, dass die gesamte Führungsebene dicht ist oder bluffen, weil ein Abbruch den Frieden gefährden könnte? Wie würdest du als Captain handeln?
Es ist halt so die Frage, was passiert, wenn du das Ding jetzt abbrichst, ne? Also wenn du jetzt irgendwie sagst, hey, tut mir leid, die ganze Führungscrew ist irgendwie auf dem Trip gewesen und ich war besoffen, als ich euch hierher bestellt habe, ist ein Problem, wir treffen uns in 2 Wochen, tschüss. Das könnte halt alles gefährden, das könnte natürlich auch alles gefährden, wenn die jetzt halt irgendwie diese Zeremonie besoffen durchführen, so, ne? Das metaphorische Kind schon in den Brunnen gefallen, würde ich sagen, weil es gibt eigentlich keine gute Idee mehr. Verantwortlich wäre vielleicht gewesen, vor einer wirklich wichtigen Mission, um der es um Friedensverhandlungen geht, nicht vorher saufen zu gehen.
Ich glaube aber tatsächlich, dass die Frage, die ich dir gerade gestellt habe, gar keine so hypothetische Frage ist. Wenn ich mir so angucke, was unsere Leader so in den letzten 20 Jahren, wie die so drauf sind, keine Ahnung, wenn ich dann an so Leute wie Jean-Claude Juncker denke, die dann teilweise auch vielleicht so Friedensabkommen verhandeln mussten mit irgendwie verfeindeten Parteien. Und Jean-Claude Juncker hatte ja wirklich Momente, in denen er nicht mehr stehen konnte und so. Also ich glaube, dass das wirklich oft auch mal eine Frage ist, sag mal, wie zurechnungsfähig bin ich denn jetzt hier gerade eigentlich noch?
Ja.
Sollte ich vielleicht die ganze Nummer absagen, auch wenn das eventuell den Waffenstillstand oder den Frieden gefährdet? Was wäre eigentlich das verantwortliche Handeln? Ich glaube, ich finde es eine spannende Frage eigentlich.
Es ist eine absolut spannende Frage, weil es kann natürlich auch sein, dass in dem Moment, wo sie sagen, sorry, unter den Umständen können wir eigentlich nicht ordentlich mit euch reden, wir machen das in 2 Tagen nochmal von vorne, dass die sagen, nee, das war's, ne? Und dann hast du halt deine einzige Chance verfeuert, so.
Ja, genau. Das denkt wahrscheinlich Pike hier, deswegen macht das im Endeffekt auch.
Ja.
So, Erica und Scotty treffen unabhängig voneinander wieder beim Shuttle ein. Beide wollen den entstandenen Schaden reparieren. Irgendwie aus Schuldgefühl, vielleicht auch Verantwortung oder weil sie langsam ahnen, dass in der vergangenen Nacht irgendwas Wichtiges passiert ist.
Ja.
Sie fragen sich erneut, warum ihre betrunkenen Versionen gemeinsam beschlossen haben, sich vom Shuttle fernleiten zu lassen. Und dann sprechen sie endlich ehrlich miteinander. Und Erica sagt, ja, ich wollte ursprünglich Ingenieurin werden, aber der Einführungskurs war schon zu schwierig, Impulsmechanik, ne?
Ja.
Intermix-Kammern, Energiesysteme und all das, das war einfach nicht mein Ding. Und dann habe ich gemerkt, dass ich fliegen konnte. So, also Laufbahnwechsel in der Akademie.
Ja, gut gelaufen unterm Strich, so, ne?
Genau, deswegen sagt Scottys Kritik an ihrem Flugstil natürlich auch irgendwie nicht bloß so stolz, ne, sondern das ist halt der einzige Bereich, bei dem sie gemerkt hat, dass sie gut ist und in dem sie sich sicher fühlt.
Ja.
Ne? Und wenn der jetzt auch noch angegriffen wird, das ist dann tatsächlich irgendwie Existenzangst ein Stück weit.
Ja, total. Ne? Ja.
Und Scotty sagt, ja, aber also ich bin wirklich nicht in der Position, um irgendwen beim Fliegen zu kritisieren, weil ich habe einen einzigen Pilotenkurs gemacht und dabei habe ich einen Shuttle zerstört. Ehrlicherweise, wahrscheinlich waren es 7.
Das ist geil. So. Und es werden immer mehr, ja.
So, klar. Und Erica hingegen, die erscheint ihm völlig natürlich am Steuer, ne? Und da ist er so ein bisschen neidisch, ne? Menschen, die etwas scheinbar mühelos können, lösen bei ihm ein bisschen das Bedürfnis, aus Fehler zu suchen und sie runterzuziehen. Damit erkennen jetzt beide, die sind nicht aufeinander wütend. Die sind wütend irgendwie auf die Möglichkeit, selbst nicht zu genügen, ne? So dieses leichte Imposter-Syndrom vielleicht von beiden.
Und was lernen wir daraus? Bei Konflikten ist es essentiell, dass man sich zusammen hinsetzt und miteinander redet. Und wenn das nicht geht, dass man sich vielleicht erstmal mit sich selber auseinandersetzt und überlegt, auf was bin ich denn eigentlich gerade sauer?
Ja. Und trotzdem würde ich hier sagen, wir haben eine negative Emotion, nämlich Neid. Und der ist irgendwie produktiv, weil er zeigt beiden ziemlich genau, welches verletzte Selbstbild hinter diesem Streit liegt.
Voll, ja. Und vielleicht können sie da ja auch noch irgendwas mitnehmen. Und wenn es nur ist, dass sie hier einen unnötigen Streit vom Zaun gebrochen haben.
So, genau. Jetzt bei der Reparatur im Shuttle finden sie eine unbekannte Vorrichtung. Scotty berührt sie und erkennt leider zu spät, dass es sich um ein druckempfindliches Gehäuse handelt. Solange das festhält, passiert nichts. Wenn das loslässt, explodiert's. Es ist nämlich eine Bombe.
Eine Bombe. So. Bombenstimmung. So. Cool.
Erica will Hilfe holen und Scotty bleibt mit beiden Händen an der Bombe zurück. Die Verhandlungen laufen währenddessen weiter. Pike hält seine vorbereitete Rede über Konflikt, Fortschritt, Harmonie und Diplomatie. Er hat sich das alles auf die Hände tätowieren lassen.
Günstigerweise.
Versucht dann irgendwie das Ganze noch vorzulesen oder vorzustammeln. Und Erica versucht dabei eine Warnung weiterzugeben, also springt da ein bisschen so vor seinem Sichtfeld rum. Im Endeffekt flüstert sie Uhura was ins Ohr und die spielen Flüsterpost. Die Nachricht wird nämlich über mehrere Personen weitergereicht und am Ende kommt daraus Bomb Avocado Bad Tell Captain.
So, das Punkt, ja. Und Spock interpretiert es dann auch völlig richtig, ja.
Genau, der hört von dem Avocado-Zwischenfall und nutzt umgekehrte menschliche Logik und schließt darauf, dass möglicherweise eine Bombe an Bord ist. Oder schlechte Avocados. Unklar.
möglich wäre beides.
Genau. Beides rechtfertigt eine Untersuchung.
Ja. Ja, richtig geil.
Also kommt Spock zum Shuttle, Kirk ist ebenfalls dabei. Spock glaubt weiterhin, Kirk zu halluzinieren. Er warnt Erika und Scotty deswegen ausdrücklich davor, sich von der nicht existierenden Person irritieren zu lassen. Und beide so, okay.
Whatever. Gut. Weil die denken ja auch, dass, ja, dass Spock noch drauf ist, so, ne?
Ja. Was er auch ist.
Ja.
Denn sie sind immer noch Pflanzen.
Richtig.
Im Shuttle entdecken sie einen isolinearen Aufzeichnungsschip. Darauf befindet sich eine Nachricht ihrer betrunkenen Version. Ja,
der übrigens durchsichtig ist. Also es ist wirklich ungünstig, dass diese Chips durchsichtig sind.
Das ist wirklich unpraktisch. Ja. Past Erika und Past Scotty erklären jetzt, jemand habe das Shuttle manipuliert. Wahrscheinlich solle darauf die Friedenskonferenz sabotiert werden. Sie hätten den Steuerungsschip deswegen entfernt, im falschen Gips versteckt und Dendro beauftragt, sie vom Shuttle fernzuhalten. Unter keinen Umständen dürfe das Shuttle zur Enterprise zurückgebracht werden, bevor sie herausgefunden hätten, was damit im Endeffekt geschehen war, sei.
Ja.
Genau das haben ihre nüchternen Versionen natürlich dann getan. Ne? Sie haben Dendro genau das gefragt und der hat dann dementsprechend gehandelt.
Ja.
Eigentlich war dieser Plan erstaunlich clever.
Ja, voll. So.
Ja. Die schwache Stelle ist wirklich, dass diese beiden Betrunkenen ihre Zukunftsversion offenbar für deutlich klüger hielten, als sie selbst gerade waren. So. Schade. So.
Ja, es ist auch so die Frage, wann haben sie das, ne? Also haben die da schon, also sie erklären ja dann auch noch, warum sie dann den Filmriss offensichtlich haben, aber ist das dann danach passiert? Also
das ist danach passiert.
Das heißt, sie sind dann einfach weiter feilen gegangen, obwohl sie wussten, da hat jemand unser Shuttle manipuliert, ja?
Ja, offensichtlich.
Klar, logisch.
Beziehungsweise sie wussten ja nur, dass irgendwer an dem Shuttle was gemacht hat, aber sie wussten nicht was. Und die Nachricht ist dann ja auch, die findet heraus, was los ist. Das ist, da muss man auch sagen, danke, Past Erika und Past Scotty. Das
voll.
Ist wirklich sehr hilfreich.
Also wir wollen jetzt eigentlich erstmal richtig feiern gehen und genau. Und dann
vergesst
dann
auf gar keinen Fall das Passwort.
Ja. So. Geil.
Wir sagen es euch nicht, aber vergesst es auf gar keinen Fall.
Ja.
So. Ja. So, Spock untersucht die Bombe. Sie besteht aus seltenen Partikeln und Materialien, die typisch für das rhodaxianische System sind. Die Explosion würde die Enterprise und vermutlich beide Delegationen vernichten.
Ups.
Das erklärt den Plan. Ein rhodaxianischer Extremist hat die Friedensgespräche vorgezogen und das Shuttle manipuliert und sobald die Vertreter beider Seiten auf der Enterprise sind, soll das Schiff explodieren. So. So. Die Bombe kann jetzt nicht transportiert werden, weil die Materialkombination so instabil ist, dass bereits ein Transporter versucht, die Detonation auslösen würde.
Mhm.
Und Scotty darf seine Hände nicht mehr bewegen. Es bleibt also nur eine Möglichkeit. Das Shuttle muss irgendwie von der Enterprise weggebracht werden. Scotty will allein losfliegen. Erika sagt dann nochmal, okay, du hast beide Hände an der Bombe und hast bei deinem ersten Flugversuch 7 Shuttles zerstört. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, was du hier machen solltest.
Ja, don't.
Genau, also bleibt sie deswegen bei ihm und übernimmt das Steuer, was dann irgendwie auch der perfekte Abschluss ihrer Auseinandersetzung ist. Ne?
Ja.
Also, weil Scotty muss Erika jetzt sein Leben anvertrauen, Erika muss Scotty zutrauen, dass er die technische Situation irgendwie beherrscht und das ohne Warnlicht. Ne?
So. Ja. Und sie sind ja, ne, das ist ja noch alles, bevor Spock dann irgendwie sagt, ja, pass auf, dann flieg mal los und ich versuche irgendwann mal daran zu arbeiten, dass ich euch im richtigen Moment noch rausbeame, aber versprechen kann ich nichts.
Ja.
Sie sind ja dann quasi auch beide bereit, ihr Leben zu opfern, so, ne, gemeinsam. Und das ist natürlich schon, also das gibt der Folge nochmal irgendwie einen unerwartet ernsten Turn, so, ne?
Ja. Und es ist halt irgendwie, ja, das ist aber für einen Sternflottenoffizier, die müssen das halt irgendwann machen können. Mhm. Ne, so.
Ja.
Also auch ihr Leben irgendwie riskieren für die Mission. Ja. Also. Erika fliegt das Shuttle von der Enterprise weg, Scotty hält die Bombe fest, Spock will sie beide im Moment der Explosion rausbeamen. Kirk bietet seine Hilfe an, dass Spock das jetzt irgendwie diesen Transporter exakt an die rhodaxianischen Strahlungsbedingungen anpassen kann. Und Spock sagt, naja, komm jetzt, Halluzination, ich muss mich jetzt hier konzentrieren, ne?
Ja.
Du bist nicht real, geh weg. So. ne, Halluzination, geh weg, sagt er, glaube ich, auch wortwörtlich.
Ja.
Und daraufhin haut Kirk ihm eine runter. Das tut weh.
Ja.
Damit beweist Kirk zumindest, dass es eine ungewöhnlich körperliche Halluzination ist.
Definitiv. Also er hat auch wirklich, also Spock hat wirklich eine rote Wange, ne? Das ist echt ja. Kurz überlegt, ob das eine echte Ohrfeige war.
Ja, möglich. Er erklärt, er habe genug verstanden und könne helfen. Gemeinsam kalibrieren sie dann das Transportersystem. Im Shuttle wird die Bombe immer heißer. Erica und Scotty verabschieden sich voneinander. Erica sagt, ja, ich glaube, wir wären Freunde geworden. Scotty sagt, ich glaube, das sind wir schon. Und dann explodiert das Shuttle. Aber es war natürlich nur eine Fake-Death-Szene und das ist in Star Trek nun wirklich nicht so, dass die dann irgendwie lange gehalten werden. Nein, im letzten Moment werden Erica und Scotty auf die Enterprise gebeamt. Beide glauben zunächst, sie seien gestorben. Aber das Jenseits sieht überraschend ähnlich zur Enterprise aus. Ja.
Die liegen da auf dem Boden, man weiß nicht genau warum, aber immerhin, sie sind wieder da.
Ja. Die rhodaxianischen Delegationen, die mittlerweile ein bisschen sauer geworden sind durch Pikes Gestammel, was sie irgendwie als Beleidigung empfunden haben, sehen die Explosion durch die Fenster. Pike erwartet dann, dass die Gespräche endgültig gescheitert sind. Sein Gegenüber erklärt allerdings, wir sind schon tief bewegt an dieser Stelle.
Ja.
Weil das ist, diese Explosion, das sieht genau aus wie so ein uraltes rhodaxianisches Friedensritual, das seit Generationen nicht mehr durchgeführt worden ist. Und das ist krass, also mit den ganzen verwendeten Partikeln, der Gefahr, die Kosten, der Aufwand, ne? Das ist eine gewaltige kulturelle Ehrung. Und das ist so toll für unseren gesamten Planeten. Jetzt können wir wirklich Friedensgespräche machen. Ne? So.
Glück gehabt.
Wir werden diesen Raum später als geeinter Planet wieder verlassen.
Ha, und am Ende geht dann doch alles gut her.
Ja. Starfleet gewinnt nicht durch die besseren Waffen. Starfleet gewinnt, weil
sie Glück haben.
Selbst ein Mordanschlag noch irgendwie in kulturelle Verständigung umgedeutet wird.
Absolut.
Es ist vollkommen bescheuert, aber ich lieb's ein bisschen, ehrlich gesagt.
Ja, schon.
So, Erica und Scotty werden gefeiert und umarmt. Scotty hält allerdings immer noch krampfhaft die Hände zusammen, weil sein Körper offenbar noch nicht begriffen hat, dass die Bombe weg ist.
Ja.
Und als er es endlich loslässt, tut es sehr weh, weil der Daumen leider abgerissen ist. Also keine Folge kommt hier komplett ohne Gore aus.
Ja, offensichtlich. Ja. Aua.
Ja, sah fies aus tatsächlich. Ja.
Und Erica sagt noch, jetzt komm, stell dich so an, ist ja nur ein Kratzer.
Ja. Spock verabschiedet sich währenddessen von Kirk. Bevor die Halluzination verschwindet, wolle er ihm sagen, dass er ihre gemeinsame Zeit genossen habe. Und Kirk so, also ich werde nicht verschwinden. Weil ich bin echt.
Ups.
Und zwar bin ich echt, weil ich ebenfalls auf Chesna im Urlaub war. Und ich habe mich gefreut, dich wiederzusehen, weil der Mindmeld hilft jetzt auch nur begrenzt dabei, jemanden kennenzulernen. Und Spock so, Moment mal, ich habe dir ja wirklich alles erzählt, also wirklich alles. So. Und Kirk verspricht dann aber die vielen, vielen Geheimnisse für sich zu behalten und fragt, ob Spock ihn erneut umarmen wolle.
Ja. Ist die Frage, ob Kirk das nicht vielleicht schon hätte vorher erwähnen können? Gut, wir wissen natürlich nicht, ob er es versucht hat.
Ja, er hat es aber ein paar Mal getan irgendwie, ja. Ne?
Hm.
Ja gut, aber Spock sieht halt gerade eine Halluzination in allem, ne?
Ja, also
das ist irgendwie... ja,
das
ist auch ein bisschen, das schließt dann wieder ganz gut an die Horrorfolge an irgendwie.
Ja, total, dass du jetzt irgendwie sagst, ja, also mein Unterbewusstsein steigert sich jetzt in alle möglichen Sachen rein und bildet Halluzinationen, ja, das schließt echt gut an.
Und irgendwie ist es schön, der Planet nimmt Spock nicht seine Logik und Spock bleibt weiterhin irgendwie in seiner Logik verhaftet, deutet dann die Welt vielleicht teilweise falsch, aber im Endeffekt ist es produktiv für ihn.
Ja, das stimmt.
Ja.
Außer, dass er natürlich im Chaos versinkt in seinem Raum.
Ja, das sah auch wirklich fürchterlich aus. Das
sah fürchterlich aus.
So, Nachbesprechung. Die Crew versucht, ihre Erinnerungslücken zu schließen. Spock hatte gesagt, Erica habe den Drachen erwischt. Jetzt wird klar, was passiert ist. Erica und Scotty haben gemeinsam eine sogenannte Dragon Bomb umgestoßen. Die enthielt genug entspannenden Dampf für den ganzen Club. Die beiden haben vermutlich fast die vollständige Dosis eingeatmet. Das erklärt auch den extremen Rausch, den Filmriss und wahrscheinlich auch große Teile der Handlung, ehrlich gesagt.
Ja.
Der rhodaxanische Saboteur wurde inzwischen gefasst. Er wolle beide politische Fraktionen auf der Enterprise töten und dadurch die Friedensverhandlungen endgültig verhindern. Also das war uns schon klar. Das wird hier immer noch bestätigt. Pike bittet den Doktor, seine Tätowierung wieder zu entfernen.
Mhm.
Hoffen wir mal, dass er das kann, weil die sahen wirklich fürchterlich aus.
Ja, aber der ist beschäftigt.
Ja, genau. Der muss nämlich ein bisschen barkeepen. Und das kann er jetzt plötzlich auch. Also er hat es offensichtlich gut genug geübt. Und sie überlegen jetzt tatsächlich, eine jährliche Crew-Reise nach Cessna zu machen.
Das wäre auch das Erste, was mir eingefallen wäre nach diesem Abenteuer. Ja.
Die Reaktionen sind auch ein bisschen gemischt.
Ja. Ja. Zu Recht.
Also einige würden zurückkehren, andere nur, wenn sie erneut bestimmte Kleider tragen dürfen. Und niemand möchte Scottys Tätowierung sehen, tatsächlich.
Oh.
Erika beendet die Folge mit dem ergänzenden Personal Log. Die Enterprise ist wieder in der schwierigen Raumregion unterwegs, aber Erika sagt, naja, manchmal muss man sich als Pilotin einfach auch nach vorne drücken. Ne? Manchmal muss man sich allerdings auch selbst ein bisschen aus dem Weg gehen. Scotty hat auf jeden Fall die Energieverteilung des Schiffs jetzt geändert. Dadurch kann Erika etwas mehr Leistung aus den Triebwerken holen, ohne dass seine Sicherheitswarnungen angehen. Und Erika verspricht gleichzeitig, künftig etwas sanfter zu beschleunigen und nicht sofort voll in die Schubdüsen zu gehen. Dafür kriegst du ein bisschen mehr Leistung. Nur ein kleines bisschen. Also es ist ein Deal.
Ne? Und beide haben plötzlich Verständnis füreinander. So, ne? Also
ja,
ne? Erika merkt, dass dann wirklich, wenn sie irgendwie wild fliegt, da unten der halbe Maschinenraum auseinanderklappt. Und Scotty hat so ein bisschen Verständnis dafür, dass sie halt schon einfach ein bisschen Gas geben will. So, ne? Und so bewegen sie sich beide ein Stückchen aufeinander zu. Ist das
schon. Genau, und das ist ja irgendwie die Definition von Freundschaft in dieser Folge.
Ja,
ne? Also
total.
Freundschaft ist nicht irgendwie, dass man sich hundertprozentig anpasst aneinander und beide genau gleich arbeiten dann, sondern sich irgendwie ihre Systeme miteinander in Einklang bringen können.
So. Absolut.
Auch wenn die Systeme unterschiedlich sind. Ja.
Schön.
Am Ende über den Credits sehen wir noch einen Zusammenschnitt von Cruise-Szenen auf Cessna. Ich glaube, der Dreh hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Ich freue mich auf die DVD. Ja. Blu-ray heißt das mittlerweile.
Manchmal auch das.
Ja, time flies.
Womit wir am Ende dieser Folge angekommen sind und am Ende versuchen wir eine Taxonomie aufzumachen.
Ja.
Und wir fangen an mit Roddenberry-Romantik.
Ja.
Ich würde sagen, überraschend hoch für so eine Folge, die wie Hangover beginnt. Weil Frieden am Ende durch Vertrauen, kulturelle Deutung und irgendwie so die Bereitschaft entsteht, die eigene Arbeitsweise an andere Menschen anzupassen. Also der Burgfriede zwischen Erika und Scotty.
Ja, und auch ja, füreinander einzustehen und so, ja. Ne? Ja, 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 auf jeden Fall. Und es ist ja auch so eine sehr typische, so ein sehr typischer Star Trek Topos, der hier aufgemacht wird, ne?
Ja.
Also Friedensgespräche werden begleitet, als neutrale Position ist die Föderation irgendwie mit dabei und so weiter. Das riecht ja auch nach Roddenberry.
Ja, würde ich auch sagen. Also relativ hoch. So.
Ja.
Die Technobubble-Tiefe wiederum finde ich nicht. Also das ist eher funktional, ne? Mit photosynthetischen Computern. Wir wissen nicht, ob es das wirklich gibt oder Spock das nur gesehen hat. Druckempfindliche Bomben, exotische Partikel, Transporterkalibrierung. Also es hält irgendwie den Laden am Laufen, aber es wird jetzt auch nicht wirklich untersucht. Das ist quasi die Technobubble ist ein bisschen die Schiene, auf der die Gags zur nächsten Szene fahren.
Ja.
Ist völlig legitim für eine Comedy-Folge, aber es ist eben keine, in der wir jetzt irgendwie lange physikalische Ausritte machen an dieser Stelle.
Nee.
Kanon-Chaos, was würdest du sagen?
Würde ich auch sagen, es bleibt alles in allem relativ überschaubar, was da so passiert ist. Im Gegenteil, auch da ne, gehen sie mit den Figuren irgendwie ganz, ganz behutsam um. Also gerade so die Beziehung zwischen Kirk und Spock wird ja da irgendwie nochmal um ein weiteres Mal ein bisschen vorbereitet und vertieft und auch quasi Redcon-mäßig erklärt, so, ne?
Ja.
Und das machen sie hier irgendwie, finde ich, ganz gut und alles andere. Hat keinen großen weiteren Einfluss auf irgendwas, würde ich jetzt so sagen.
Nee, es war noch so ein bisschen Lower Decks-mäßiges Requisitenlager, ne? Also so, als hätte irgendwer, vielleicht Catherine Lynn, die Tür zu Memory Alpha aufgemacht und da mal reingeguckt, ne? Also, keine Ahnung, die TAS-Werbung mal anfangen, dann diese Alpha 177-Hund, der Mugato, der Tribble, das Ambo-Jutsu.
Klar.
Klingonische Powerballaden, weiß nicht, ob das schon mal vorgekommen ist. Anyway, so.
Ja.
Aber auch dieser Mind-Meld-Callback zwischen Kirk und Spock, das ist natürlich alles so ein bisschen Kanon, aber es ist kein Kanon-Chaos. Die bauen das halt irgendwie alles so ein bisschen liebevoll ein.
Ja, ja. Finde ich auch.
Typisch Lower Decks-mäßig eigentlich.
Ja. Ja.
Und damit sind wir beim Fazit. Ich bin dran, glaube ich, ne?
Ich glaube ich. Oder? Na, vielleicht auch du. Hast du es letztes Mal
angefangen? Du bist Nummer 2, dann bin ich Nummer 3.
Ja, dann hau rein.
Glaube ich.
Ja, ja, kann schon sein.
Also als Comedy-Folge hat Human Best Friend für mich ziemlich gut funktioniert, ehrlich gesagt. Das ist bei Comedy-Folgen nicht immer so. Zum Beispiel die Wedding Planner-Folge in der letzten Staffel fand ich nicht so gut. Auch vorne Half Vulcans hat mir nicht so gut gefallen. Die hier funktioniert für mich als Comedy-Folge ganz gut. Unas klingonisches Total Eclipse of My Heart, of the Heart hat mich weggerissen. Scottys Körperlichkeit ist also super. Auch Martin Quinn, großartig. Spocks Vereinigung mit einer Zimmerpflanze war crazy und mehrere One-Liner waren auch noch ganz gut. Ja, Martin Quinn trägt große Teile der Folge für mich, weil er wirklich betrunken perfekt spielt.
Ja.
Es sind auch ein paar nette Themen, die Folge irgendwie adressiert. Meistens benutzt sie dann Tiefe, die irgendwie aufkommen könnte, aber mehr als Sprung bringt für den nächsten Gag. Mhm. Das ist jetzt kein grundsätzliches Problem. Ich finde, Star Trek darf auch leicht sein, gerade nach einer erzählerischen 6 Monate Dauerkrise. Mein liebstes Star Trek geht allerdings einen Schritt weiter und lässt mich vielleicht mal lachen, zieht mir dann aber mit derselben Idee irgendwie den Boden unter den Füßen weg und ist dann wirklich auch noch tief oder so. Human Best Friend bringt mich oft zum Lachen, verfolgt mich danach aber nicht mehr bis ins Quartier. Deswegen würde ich sagen, ja, ich schwanke zwischen 5 und 6.
Okay.
Ich würde sagen 6. 6 von 10 Mugatus oder Sterne oder was auch immer. Ja, Tribbles. Ja.
Tribbles. Ich muss sagen, mir hat diese Folge vor allen Dingen nach der letzten sehr gut getan.
Mhm.
Sie hat mich komplett da abgeholt, wo ich abgeholt werden wollte. Und sie hat comedy-mäßig für mich tatsächlich hervorragend gut funktioniert, weil du hast ja gerade schon gesagt, das hat Lower Decks jetzt nicht immer hinbekommen, ne? Also auch bei mir sind Comedy-Folgen nicht immer wirklich angekommen und es gibt halt nichts Blöderes als eine Folge, die irgendwie lustig gemeint ist und wo du irgendwie nicht so ganz nachvollziehen kannst, warum sie jetzt lustig sein soll oder die halt irgendwie deinen Humor nicht trifft. Das ist halt manchmal auch Glück oder Pech oder wie auch immer. In dem Fall, ich habe wirklich mehrfach laut gelacht. Ich fand einige Szenen wirklich hilarious, komisch. Ich fand einige Szenen durchaus bemerkenswert, ne? Du hast Rebecca Romijn angesprochen, die wirklich ja alles wegperformt da, aber die wirklichen Stars sind für mich, ja, du hast Martin Quinn schon erwähnt, Martin Quinn ist einfach großartig in dieser Folge, aber ich möchte auch Melissa Navier mit reinnehmen, die als Duo wahnsinnig gut funktionieren und ich bin eh ein großer Melissa Navier-Fan in der dritten Staffel spätestens geworden, weil sie herausragende Folgen hatte, wo sie wirklich ganz, ganz toll performt hat und das ist eine davon, wie ich finde. Also dieses Duo hat für mich super gut funktioniert und die Story war irgendwie, die war stringent und ich konnte folgen und ich konnte lachen und dann wurde es hinterher auch noch ein bisschen ernst und es gab noch eine irgendwie halbwegs sinnhafte Auflösung und wir haben eine wirkliche Charakterentwicklung. Wir haben jetzt hier zwei Menschen, die sich wirklich näher gekommen sind und ja, wahrscheinlich auf freundschaftlicher Ebene. Ich lasse da vielleicht noch so eine kleine Backdoor offen. Wir wissen nämlich nicht, was passiert ist in dem Zimmer, bevor wir da reingekommen sind, ganz am Anfang, ne? Okay, er hat ein Mugato-Kostüm an, aber naja, gut.
Du kannst in den nächsten Wochen wirklich mal noch so eine Fanfiction schreiben. Dann darfst du ja vorlesen.
Erotische Fanfiction, ja. Für Star Trek Cora-Roman. Ich weiß nicht, ob das gut für meine Reputation ist.
Deine Reputation ist doch egal.
Die ist eh im Arsch, ja. Ist völlig egal.
Ist der Ruf erst ruiniert, mein Gott.
Ja, der schreibt sich völlig ungeniert. Ja. Das als kurze Erklärung dafür, dass ich tatsächlich mich sehr unterhalten gefühlt habe von dieser Comedy-Folge und vielleicht so unterhalten wie noch von keiner Comedy-Folge zuvor bei Lower Deck, bei Stranger Worlds. Und das mit dem Lower Decks, finde ich, ist ein ganz guter Punkt, weil es hat mich tatsächlich immer mal wieder an Lower Decks erinnert. So, also diese Art von Humor, jetzt nicht so ganz durchgeknallt, aber so, ne, so in die, wo die Punchlines so hingingen. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und deswegen bin ich auf jeden Fall bei deutlich mehr als einer 6. Ich würde auf eine 8 gehen in dieser Folge, weil sie mir tatsächlich wirklich gut getan hat und gut gefallen hat und
finde ich, auch gut funktioniert hat in ihrer Gesamtheit mit allen lustigen, aber auch mit den paar ernsten Zwischentönen und dann obendrauf noch eine richtige Charakterentwicklung an zwei Stellen mit Spock und Kirk und mit Ortegas und mit Scotty. Was willst du eigentlich mehr?
Ernsthaftigkeit.
Mehr Ernsthaftigkeit. Ja, du kriegst wieder mehr. Ich bin mir sicher, du kriegst wieder mehr Ernsthaftigkeit.
Das will ich hoffen. Also ich war jetzt nicht völlig enttäuscht, aber ich will trotzdem hoffen, dass wir ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit wieder bekommen. So.
Aber für mich kann es, also ich bin da auch bei, ich mag auch ernst. Wir hatten ja tatsächlich irgendwie, also in den letzten Staffeln war es ja so, dass das vor allen Dingen so die ersten Folgen dann so ein Staffel-Story-Arc waren. Ne? Also die haben da irgendwie so eine Geschichte angefangen zu setzen, die ja dann immer mal wieder so verfolgt worden ist. Das haben wir bisher jetzt gar noch nicht. Ne? Also wir hatten jetzt noch keine diepe Gorn-Folge oder irgendwas, wo es so richtig, also die Splatter-Folge kann man jetzt vielleicht irgendwie damit einsortieren, dass die stimmungsmäßig da irgendwie mit reinpasst, aber die war ja eigentlich am Ende auch ein Experiment. So, ne? Und
ja.
Die, ich bin auch gespannt auf die erste wirklich ernste Folge.
Ich fand die erste eine ernste Folge. Also den
die erste
Auftakt. Ja,
also. Ja, die, klar, die war auf jeden Fall ernster. Gebe ich dir. Aber sie
also hat. Ernst heißt ja nicht, dass man nicht mal zwischendurch einen Gag machen kann. Aber
ja,
ernst heißt grundsätzlich, dass man eine ernstzunehmende Story erzählt.
Das hat sie getan.
Die dann,
ja,
genau.
Ja. Naja, ich dachte, ich habe halt noch diese Düsternis im Kopf, die halt dann immer mal wieder reingeknallt ist, vor allen Dingen durch die Gorn, ne? Das haben wir jetzt gerade nicht mehr. Ich bin mal gespannt, ob wir auf den Pfad nochmal zurück, oder auch halt dann, ne, nicht nur durch die Gorn, durch diese, wie hießen diese denn nochmal, ne? Die nächste Reinkarnation des Bösen, genau.
Ja.
Das hat ja schon.
Washti? Hießen die Washti? Washti-Geister?
Irgendwie sowas, genau.
Ja.
Das hatte ja schon nochmal irgendwie so ein bisschen eine andere Schwere oder Düsternis. Mal gucken, ob wir da, vielleicht müssen wir da auch gar nicht so in der Tiefe hin. Vielleicht kann man ja auch ernsthafte Folgen machen, ohne dass wir die super Schurken noch brauchen.
Wir werden sehen.
Das werden wir.
So. Zum Ende dieser Folge möchte ich euch nochmal aufrufen, geht doch bitte in die Kommentare, schreibt noch ein bisschen was dazu. So langsam kommen wir wieder in eine Entfernung von, wir können eventuell auf eure Kommentare eingehen, wird vielleicht noch nicht in der nächsten Folge passieren, aber irgendwie innerhalb der nächsten Folgen machen wir dann auch mal so einen kleinen Kommentarrückblick.
Ja.
Sodass wir auf jeden Fall wissen, wie der erste Teil dieser Staffel euch gefallen hat. Jetzt am Ende sind wir auf jeden Fall an einem Moment, in dem man sagen kann, mit ein paar Euro im Monat als Taligrade, Gomaganda oder Mupsi-Mitglied sicherst du dir halt deinen persönlichen Vorlesenamen, den wir am Ende jeder Folge vorlesen. Und ist das nicht irgendwie ein Reizpunkt für euch? Ne, das sollte man auch machen irgendwie.
Das sollte man auch machen, ja. Da soll man dabei sein. Da will man auch nicht irgendwie die oder derjenige sein, der da außen vor ist, der da nicht mitmacht. Bei den ganzen Leuten, die da jetzt schon mitmachen, wo ihr daneben sitzt und denkt, das könnte auch ich sein.
So. Und wir möchten uns aber schon mal bei diesen Leuten hier bedanken und
den 22 Helden des Discovery Panels.
So, genau. Und deswegen lesen wir ihre Vorlesenamen jetzt vor. Und Sebastian, du könntest eigentlich anfangen.
Alle Macht den Meerschweinchen.
Ansgar.
Axel S.
Beelana.
Band FCA.
Der Rote Ritter.
Discovery Panel, ganz bald, in und aus Berlin. Kommt alle dazu am, du hast irgendwann mal so ein Datum eingefügt, ich kann mich nicht erinnern. Ah, da steht's doch. 15. Juni 2026. Was?
Moment mal, dann wurde der Vorlesename gesetzt. Aber hey, kommt alle in Berlin, kommt alle nach Berlin am 15. Juni 2026.
Ja, kommt da alle hin. Wir werden da rückwärtskausal hin. Wir wissen ja jetzt, wie das geht mit den Zeitreisen. Das ist alles ganz easy, ja.
Hat das nicht Stephen Hawking mal gemacht, dass er irgendwie so eine Party gemacht hat für Zeitreisende und hat dann nachträglich die Einladung geschrieben, um da zu widerlegen, dass es da Zeitreisen gibt?
Ja, ist nämlich keiner gekommen.
Ist keiner gekommen.
Ja. ganz, ganz großartige Sache.
Ja. So, Garak, Schneidermeister und Zerstörer des Vertrauens.
Wo sind wir denn? Ach da, Imbiss, Herrscherin der WG.
Kira Yoshi O'Brien.
Lieutenant Commander Worf verabschiedet sich in den Urlaub.
Ist vielleicht schon wieder da, wenn wir das hier ausstrahlen. Oh mein Gott. Luther Sloan.
Lutz.
Max.
Omid von Effberg.
Schnecktreck.
Sulzgedax.
Track to the Future.
Volt Regensburg.
Vorlesename.
Kontextbewusst.
Und Rudy Ranson.
Herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, für eure Unterstützung. Wir freuen uns sehr darüber und freuen uns noch mehr darüber, wenn ihr euch dazu durchringen könnt, uns auch zu unterstützen. Und unterstützen heißt jetzt nicht unbedingt, dass ihr jetzt hier auch mit Vorlesenamen auftaucht oder Geld in unsere Rachen werft. Unterstützt uns auch, indem ihr weiter sagt, dass es diesen hervorragenden, wundervollen Podcast gibt. Wenn er euch dann so überzeugt, wie wir hoffen, dass er euch überzeugt, spread the word. Auch das ist gut für uns und für unsere Egos, und um nichts anderes geht es hier am Ende.
Richtig so. Ihr könnt diesen Podcast bewerten. Egal, wo ihr ihn hört, ihr könnt ihn überall bewerten. Schickt mal 5 Sterne raus. Auch nicht 4. Macht nicht 4.
4 ist doof. Das ist Quatsch. Wir wollen keine 4. 4 ist doof.
Ja. 1, 2, 3, 4, alles Quatschzahlen.
Ja.
5 zählt.
Und wenn ihr den Podcast scheiße findet, dann bewertet ihn bitte nicht.
Genau, dann macht's einfach nicht.
Ja.
Sondern geht dann einfach auf discoverypanel.de, da dürft ihr sogar 10 Sterne vergeben, und das ist uns egal, wie ihr die Folgen da bewertet. Ist
völlig egal.
Ist auch im Sinne.
Ja.
Aber wie ihr den Podcast bewertet, überall bitte mit 5 Sternen.
Mit 5 Sternen, ja. Wir möchten euch da nichts vorgeben, aber macht 5 Sterne bitte.
So, genau.
Ist, glaube ich, klar geworden.
Jetzt gehen wir nicht vor, sondern wir gehen schlafen, würde ich sagen.
So, ja, und waschen uns den Mund aus.
So. Bis denn. Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.